Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Yo.
Hi.
Hi, what's up? What's up, little homie?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Irgendwas wollte ich sagen und in dem Moment, wo ich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. Geht ja gut los, ey.
Okay, also die Vergesslichkeitsspanne wird auf jeden Fall, die Frequenz wird kürzer langsam.
Mhm.
Wenn du es jetzt schon nach 4 Sekunden vergessen hast, Alter, was du sagen wolltest. Das ist
ja, das mitten im Satz gefühlt, ey, krass.
Ich hab ja schon mitbekommen, dass du Sachen vergisst, die wir vor 3 Tagen irgendwie hatten oder so, aber nach 4 Sekunden ist auf jeden Fall Rekord.
Hey, mir ist gerade dann noch irgendein anderer Gedanke in den Kopf geschossen und weg war's. Aber egal. Wie heißt so schön, wenn es wichtig war, kommt man hier wieder drauf.
So heißt das, ja.
Weiß ich
nicht. Bin ich mal gespannt. War offensichtlich nicht wichtig, ja?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wir sind ja am Vorgeplänkel. Wolltest du irgendeine Anekdote bringen? Wolltest du irgendwas erzählen, was dir widerfahren ist?
Nee, so viel Spannendes gab es da gar nicht in letzter Zeit.
Das war's nicht?
Oder weiß ich nicht. Vielleicht komme ich da auch erst drauf, wenn du da irgendwas erwähnst, was mich drauf bringen sollte. Keine Ahnung.
Übermorgen hast du Geburtstag. Hat's damit was zu tun? Irgendwas Vorfreudemäßiges auf deinen Geburtstag?
Nee, gar nicht mal so. Hab letztes Wochenende schon gefeiert, deswegen habe ich auch gar nicht vor, da groß was zu starten.
Ah ja.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, dass ich eingeladen wäre, wenn du hier eine riesen Party schmeißt.
Ja, ja, klar.
Wäre traurig, wenn ich dich einladen würde, aber du mich nicht zu deinem Geburtstag. Sag mal schon auf Instagram, dieses Debakel.
Achso, meinst du, es zieht sich dann durch andere Departments. Nein, natürlich, aber ich habe eben gar nicht vor, groß zu feiern.
Okay. Besuchst du denn wenigstens Secondhands Weihnachtsmarkt?
Nennt er das Weihnachtsmarkt?
Irgendwie so hat er es genannt, ja, irgendwie so. Der macht da so Weihnachtsgrillen und irgendwie, keine Ahnung, Flohmarkt und weiß nicht, was da alles
das
ist.
Das passt so.
Es klang so, als wenn er die ganze Straße sperrt.
Da hat er mich gestern auch nochmal gefragt, weil er da wohl eine Ansage braucht und ich habe es mir immer noch offen gelassen, weil ich eben nicht weiß, immer noch nicht wirklich, ob ich nicht unter Umständen doch irgendwie was machen möchte.
Du das?
Nein, also im Rahmen meines Geburtstags und das fällt ja dann halt gerade auf das Wochenende.
Ah ja.
Aber ja, vielleicht gehe ich dahin. Gehst du dahin?
Nee, das passt bei mir leider nicht. Mit Arbeiten und so.
Ja.
Konnte ich mich da gut rausreden.
Das ist doch tagsüber oder nicht? Ist das bei mir abends?
Ich muss ja früh arbeiten.
Ah, da muss ich leider den ganzen Tag arbeiten.
Ah, ich Zahnarzttermin. Mhm. Samstag 20 Uhr, ich Zahnarzttermin.
Ja, den müssen wir auch mal wieder ranholen, Mensch.
Der macht sich hier rar. Ja, das stimmt, ja. Der braucht ja mal, das ist ja einer von denen, die mal einen Arschtritt brauchen.
Stimmt.
Ja, die müssen eine Ansage machen, dann und dann kommst du mit dem und dem Film und dann kommt der. Aber wenn wir so wie bei anderen Leuten fragen, so ja, lass mal demnächst irgendwie planen und dann geht das in die Planung über, so klappt das bei dem nicht.
Stimmt, meint er selbst. Er muss so ein bisschen gezwungen werden.
Richtig, ja.
Zu machen seinem wir. Glück. Dann zwingen wir ihn mal.
Hast du ja auch ab und zu so Anleihen von diesem Planungsschema, dass man dir sagen muss, wir machen jetzt das so und so. Und dann gucken wir den und den Film und so. Und dann weißt du, okay, wir gucken den und den Film.
Ja, klar.
Als wenn so dieses, ah komm, machen wir schon irgendwie. Das ist nicht immer cool.
Ja, es ist einfacher.
Ist einfacher, ja.
Finde ich schon.
So kriegt man da ein bisschen Struktur rein.
Ja.
Aber ist bei mir auch so. Manchmal kann es nicht schaden, wenn man sagt, okay, dann und dann und so. Ich bin da auch nicht der Strukturierteste und schon gar nicht der Plan-Guest ist auch, hat auch seine Flaws, sag ich mal.
So.
Definitiv, ja.
Ja, mir geht's da gar nicht um große Struktur, sondern halt Erinnerung, ne? Dass man es nicht vergisst.
Ja, das auch. Aber
das ist ja bei mir eher das Problem.
Es ist ja nicht schlecht, wenn man irgendwie auch was fixiert auf einen bestimmten Zeitraum, als wenn man jetzt sagt, so, lass mal wieder aufnehmen.
Ach so, ja, nee, klar.
Das ist schon, also sofern das so Larifari ist, sind halt manche hinterher und andere halt wieder nicht.
Naja, nee, dann passiert es ja eh nie.
Ja.
Nee, das ist schon gut so.
Das ist ja wie mit Alessandro die Aufnahme hier mit Deliverance. Hätte ich da nicht gesagt, so, jetzt machen wir den und schick ihm den Screenshot von wegen, ich guck den gerade. Mhm. Dann wusste er, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt muss er auch gucken und dann Termin und dann Podcast.
Ja, das sieht man ja an dem Date, was ich mit ihm irgendwann mal lose ausgemacht hatte. Das ist ja auch noch nicht passiert.
Eben, ja. Lose ausgemacht ist halt nicht gut.
Ja, da passiert nichts.
Bei unserem Mindset. Nee.
Wie?
Der halt. Ja, haben wir noch was zu besprechen? Ja doch, wir können mal, was wir schon lange nicht gemacht haben, eigentlich ist das ein bisschen eingeschlafen, dass wir denn erwähnen, was wir in der Support-Episode dann so besprochen haben am vorgestrigen Tag und dadurch, dass wir noch keinen riesen Vorlauf generiert haben, können wir das erwähnen. Und Zwar hat er Lee über den Film Blockers gesprochen, eine Comedy, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist.
Mhm.
Und er möchte 100% der John Cena-Filmografie voll haben. Insofern hat er jetzt den nächsten Film aus der Riege gebracht.
Tja.
Ich habe über Straight Outta Compton geredet, dem Biopic über die Rap-Combo NWA. Und dann gab es noch Samurai Action namens Blade of the Immortal für unseren Kumpel Kalle. Das war der Auftragsfilm, den wir zusammen besprochen haben und zusammen gesehen haben.
Yes.
Und das sind die drei Filme, die wir in der Supporter-Episode hatten. Und wenn ihr Bock habt, da reinzuhören, dann gerne bei Steady oder Patreon supporten oder das Punkteraten gewinnen. Das geht auch.
Mhm.
Dann kriegt ihr auch einen Monat frei, wie Budo gerade. Herzlichen Glückwunsch. Der genießt gerade die Vorzüge, in die Steady-Episode reinzuhören, obwohl er kein Penny bezahlt. Ein Flaschensammler, der trotzdem in unsere Supporter-Episoden reinhören darf.
Mensch.
Es geht. Es ist ein sehr ausgewählter Kreis, aber es geht.
Die wieder.
Good. Very good.
Die Flaschensammler hast du so wieder erwähnt.
Ja, nachdem ich gehört habe, dass unser letzter Supporter oder unser aktuellster Supporter, dass der darauf angesprungen ist, dass das wirklich der letzte Tropfen war, als ich dich als Flaschensammler bezeichnet habe, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt supportet er wirklich.
Ach so, ja, da musste erst ein gewisses Level an Beleidigung erreicht werden.
Bei dem hat das gewirkt. Das hat ihm dann, okay. Das war dann der letzte Zug, dass er gesagt hat, gut, los, okay, komm, ich mach jetzt.
Mhm.
Ich will nicht mehr als Flaschensammler betitelt werden.
Na gut. Gucken wir mal,
geht auch,
ob das Rezept weiter aufgeht.
Schon.
Aber ja, herzlich willkommen, voll cool.
Herzlich willkommen, ja. Auch an alle anderen SupporterInnen da draußen.
Mhm.
Wir lieben euch. Danke für die Treue und für den monatlichen Obolus. Jetzt nochmal gegen Ende des Jahres müssen wir da nochmal unseren Dank aussprechen.
Sowieso. Machen wir aber hoffentlich regelmäßig.
Machen wir regelmäßig, ist richtig.
Ja.
Gut, wollen wir mal in die Filme und Serien überleiten oder in die Projekte der heutigen Episode.
Ja.
Wie so oft haben wir zwei eigene Projekte dabei und einen gemeinsamen Auftragsfilm, den wir abhaken von unserer monatlichen Liste.
Mhm.
Und ich fange an mit dem Film Shane. Shane, sagst du? Der Western, sagst du? Den wir hier schon rezensiert haben? Nein, der ist es nicht. Es ist ein anderer Film mit dem Namen Shane. Aber es trifft tatsächlich auf meine beiden Filme zu, dass ich heute Filme habe, die wir vom Titel theoretisch schon rezensiert haben, aber es handelt sich um andere Filme. Und ich möchte hier aus aktuellem Anlass einem gefallenen Helden Tribut zollen. Und das ist vom Timing her auf jeden Fall sehr, sehr passend aus mehreren Gründen. Denn Shane McGowan hat sich mit 65 am 30. November von dieser Erde verabschiedet. Und er ist übrigens wie ich am 25.12. geboren, fand ich auch interessant, habe ich nicht gewusst. Und ist weltbekannt geworden als Frontman einer der größten Bands aus Irland, nämlich The Pogues.
Mhm.
Und ein guter Freund von ihm namens Johnny Depp, ein anderer bekannter Säufer, und zwei, drei andere Dudes produzierten 2020 eine Doku namens Shane. Und deswegen fand ich sehr passend, jetzt mir diese Doku reinzuziehen und sozusagen diesem gefallenen Herrn, der sich ins Jenseits verabschiedet hat, da nochmal so ein kleines Denkmal zu setzen. International hat der Film auch den Titel Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Julian Temple. Der hat ganze 182 Credits, alles sehr musikalisch gewichtet aus seiner Filmografie. Da sind Filme bei über Joe Strummer, über Paul Weller, über Keith Richards. Der hat viele Musikvideos gemacht, von S Club 7 über Janet Jackson bis Bowie und Van Halen und so.
Na gut, aber das erklärt die Anzahl.
Ja, ja, klar.
Das sind Credits, das sind verdammt viel.
Das sind nicht alles Dokus und Filme, aber es ist alles irgendwie musikalisch relevant. Irgendwelche Fernsehspecials von irgendwelchen Bands und so.
Mhm,
also. Aber viel. Auf jeden Fall war der Bursche sehr fleißig.
Okay.
Wie vertraut bist du mit dem Portfolio der Pogues?
Null.
Null?
Ja.
Aber die Band hast du schon mal gehört?
Ich glaube nicht.
Okay, wie krass. Abgefahren. Für mich sind das richtige Größen. Und was so irische Bands angeht, sind die schon auf jeden Fall ganz oben dabei. Sind schon Volkshelden, kann man an der Stelle sagen.
Mhm.
Und das hier ist die aktuellste Doku aus der Filmografie von Julian Temple. Und die umfasst eigentlich das komplette Leben des besagten Derwisch Shane McGowan, der mit 6 schon anfing zu trinken.
Ich muss mal eben die Tür aufmachen. Erzähl mal weiter.
Okay. Kurz danach fing er an, halt irgendwie Klebstoff zu schnüffeln. Und hatte mit 12 schon irgendwie diverse Drogentrips hinter sich. Dazu muss man sagen, also du hast ihn bestimmt schon mal gesehen irgendwie auf Fotos, weil der Typ ist ein super hässlicher Vogel. Er hat wenige Zähne im Maul, aber dafür umso schiefere Zähne. Also sein Gebiss ist irgendwie komplett kaputt. Und als er dann die Sex Pistols für sich entdeckte, entdeckt er halt auch seine Liebe zum Punk, beziehungsweise zur Musik. Aber er war halt immer super Anarcho unterwegs. Also als ich auf dem Sex Pistols Konzert hatte, sich halt groß irgendwie IRA aufs T-Shirt irgendwie gesprüht und hat sich dann mit so einer Braut, mit der er da war, haben die sich halt gegenseitig irgendwie auf die Fresse gehauen. Sie hat dann komplett übertrieben, hat mir eine Flasche über den Kopf gezogen, dann hat er über den kompletten Kopf geblutet. Das Bild ist dann auch in der Zeitung gelandet und ist ein ziemlicher Derwisch gewesen auf jeden Fall. Und ist halt aber ein Typ, der sich aber trotzdem mit der irischen musikalischen Tradition auch verbunden fühlte. Also der ist so ein bisschen so der Ire aus dem Klischeebuch, weil Prügeleien, Suff und Gesang begleiten eigentlich sein ganzes Leben. Und das ist ja auch so ein Klischee, was man ihren gerne auferlegt. Und er hat das definitiv gelebt. Mhm. Der hasste Engländer, lebte eine Zeit lang dann noch in London, ist nach London gezogen, aber mochte Engländer überhaupt nicht. Die Feindschaft zwischen Irland und England war ja tatsächlich größer, als ich dachte, weil die haben dann Ausschnitte gezeigt, dass die in englischen Geschäften teilweise wirklich Schilder hatten, wo drauf stand, so von wegen so, ja, wenn du Irish bist, brauchst du dich hier gar nicht bewerben oder so, wenn die irgendwie ein Stellengesuch hatten oder so. Ich dachte, okay, das ging ja richtig ab. Und er sympathisierte tatsächlich auch mit der IAA. Und ja, auf diesen Punkkonzerten blutüberströmt halt rumgelaufen, ständig gesoffen, voll auf Droge gewesen, alles mögliche ausprobiert. Und als er mit der Musik anfing, hat er sich halt auch selbst gesagt, warum sollen wir denn nüchterner sein als das Publikum?
Die haben zwar berechtigte Frage.
Ja, weil die haben gesagt, genau, die müssen ja irgendwie auf einem Level sein. Und die haben schon mal relativ nüchtern Konzerte gespielt, besonders als die zum Beispiel Vorbands waren von irgendwelchen großen Acts, wie zum Beispiel The Clash und so oder Joe Strummer und Konsorten. Und da haben die halt aus eigenem, da haben die halt gesagt, die sind gerade aufgestanden und hatten nicht so viel Zeit, so viel zu laufen. Deswegen hatten die da ein, zwei Bier-Intus und mussten dann irgendwie die Vorband sein.
Okay.
Und die waren von der Technik auf jeden Fall besser als normalerweise. Aber es machte weniger Spaß, haben die gesagt. Und deswegen waren die generell immer besoffen, wenn die auf der Bühne standen bei ihren eigenen Konzerten. Mhm. Und gerade Shane McGowan ist auch ein Typ, der auf jeden Fall ein hartes Alkoholproblem hatte. Und diese Doku ist teilweise animiert. Du hast diese Drogentrips, die so cartoonmäßig dann irgendwie inszeniert worden sind, teilweise von ihm.
Mhm.
Dann hast du teilweise so nachgestellte Szenen aus seiner Kindheit. Da sehen wir dann einen kleinen Jungen mit dieser Schirmmütze und so, weißt du, und kurzen Hosen, der irgendwie durch wahnsinnig tolle irische Landschaften irgendwie turnt und wie er dann aufgewachsen ist.
Mhm.
Verhältnisse in seiner Familie und Co. Und und dann wird es immer wieder unterschnitten von Interviewschnipseln von Shane McGowan selbst aus dem Jahr 2020, weil da ist die Doku entstanden, wo er schon komplett gezeichnet und komplett irgendwie körperlich runter war, weil er ist 2015 gestürzt, hat sich das Becken gebrochen.
Oh.
Und saß auch seit 2015 dann im Rollstuhl und war echt nicht mehr in guter Verfassung. Hatte halt Probleme irgendwie beim Sprechen mit allem drum und dran. Du hast auch bestimmte Szenen, wo Johnny Depp ihn halt direkt interviewt, wo die beiden halt vor der Kamera sitzen, weißt du, wo die sich dann so unterhalten.
Warum hat er Probleme im Sprechen, wenn er sich die Hüfte gebrochen hat?
Das hat nicht damit zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er irgendwie jahrelang gesoffen hat und irgendwie sich Drogen reingezogen hat.
Okay.
Und auch wenn der Arzt zu ihm gesagt hat, so, du verlängerst dein Leben nicht gerade, wenn du jetzt weiter säufst und weiter raus, Kette, hat das halt nie sein lassen.
Mhm.
Das heißt, selbst in dieser Doku mit 2020 aus dem Rollstuhl siehst du ihn halt mit einem Glas Alkohol ständig irgendwie vor sich, immer noch besoffen und immer noch Kette rauchend, und der hat da also nichts sein lassen. Der wollte einfach nicht auf diesen Alkohol und auf die Zigaretten verzichten. Das hat er halt durchgezogen. Und das beleuchtet die Doku über 124 Minuten. Und gespickt ist das Ganze natürlich mit den genialen Songs der Pogues, wie ich finde, die ich sehr mag. Also Irish Rover, Fiesta ist wahrscheinlich der größte Hit von denen. A Pair of Brown Eyes und wie sie alle heißen. Und passenderweise zu dieser Zeit auch noch sehr schön, dass ich diese Doku bringe. Fairy Tale of New York mit Chrissy McNichol damals ist wahrscheinlich der schönste Weihnachtssong, der in der Geschichte überhaupt jemals geschrieben worden ist. Also ist für mich wahrscheinlich der schönste Weihnachtssong, den ich kenne. Und insofern sind wir hier auch in der richtigen Zeit für diese Doku und um diesem Mann hier so ein kleines Denkmal zu setzen. Ich mag ja sowieso diese irischen Sauflieder. Das ist ein bisschen konträr zu meinem eigenen Lebensstil, weil so Flogging Mollys und Dropkick Murphys und wie sie alle heißen, ich finde es richtig cool. Und irgendwie war mir das immer sympathisch, dass es so Typen sind, die sich so gegenseitig die ganze Zeit auf die Fresse gehauen haben und dann aber danach singend in den Arm liegen. Weißt du, so diese irische Mentalität. Und ich war ja in Dublin gewesen, und wenn du dann in so einen Pub kommst, hast du fast überall Live-Musik. Mhm. Du hast immer irgendwelche Bands, die in diesen Pub spielen, während du dein, während du irgendwie dein Bier säufst. Und die bringen alle diese alten irischen Lieder, die auch die Pogues zum Beispiel auch gecovert haben und liegen sich halt in den Arm und alle kennen die Texte und so. Und irgendwie ist das eine geile Stimmung. Und auch wenn ich mit Alkohol jetzt nicht groß am Hut bin und nicht der große Säufer bin, finde ich schon irgendwie so diese irische Mentalität, finde ich schon irgendwie sympathisch. Weil es hat so ein bisschen was Zusammengehöriges und dann hast du noch diese geile Landschaft irgendwie. Mhm. Also die Iren sind schon irgendwie ein Volk für sich und das fand ich schon immer geil. Ja. Und deswegen konnte ich auch mit den Pogues immer was anfangen und fand die immer sehr großartig. Ich war dann auch so motiviert, dass ich mir dann nach der Doku auch das Konzert zum 30-jährigen Bestehen irgendwie der Band angeguckt habe. Das war in Paris. Und 2012 ist das noch gewesen und da siehst du schon, die sind halt gut gealtert und sind halt so alte Herren mittlerweile, nicht mehr die Punks von damals, aber trotzdem noch cool, die mal auf der Bühne gesehen zu haben und das Publikum ist halt, rastet halt immer noch aus, wenn die irgendwie ihre irischen Songs da schmettern und so. Mhm. Also ist schon eine coole Band, ich mag die Pogues sehr gerne. Und der Film endet ja auch mit einem Konzert zum 60. Geburtstag von Shane McGowan. Und da haben sich dann noch so Leute wie Bono die Ehre gegeben und Sinead O'Connor stand auf der Bühne und dann haben die so seine Songs performt und er kam dann halt mit dem Rollstuhl, wurde auch dann auf die Bühne gekarrt und hat sich da auch nochmal bedankt, hat ein Glas gehoben, hat nochmal Cheers gegeben, wegen den tollen Künstlern, die da seine Twinks irgendwie diesen 16. Geburtstag gefeiert haben und da merkst du schon, okay, der ist nicht mehr richtig fit und wird wahrscheinlich keine 100 Jahre alt werden. Und das ist auch nochmal ein sehr emotionaler Abschied aus dieser Doku. Also wenn man so das Leben der Pogues und gerade so dieses Dervish von diesem Frontman irgendwie mal Revue passieren lassen will, der dann auch irgendwann von seinen eigenen Bandmitgliedern rausgeschmissen worden ist aus der Band, weil die gesagt haben, die dulden das nicht mehr und haben dann ohne ihn weitergemacht. Und
wie, weil der noch krasser war als die oder warum?
Weil der, weil der einfach komplett irgendwie außer Kontrolle war und dann ständig besoffen bei jedem Auftritt und komplett auf Droge und so und nicht mehr tragbar. Man konnte mit dem nicht mehr arbeiten.
Okay.
Der hat dann irgendwie noch eine andere Band gegründet, die dann nicht so erfolgreich war wie die Pogues selbst. Mhm. Also die waren schon ein paar Mal so on and off. Die haben sich, glaube ich, 2004 haben sich nochmal zusammengetan. Und
wie ist das? Er war Leadsänger?
Er war der Leadsänger der Pogues, ja. Hast du den echt noch nie gesehen, mit diesen komplett verfaulten Zähnen und so dieser...
Doch, ich habe mir den gerade mal angeguckt. Die Fresse kenne ich auf jeden Fall.
Die Fresse hast du schon mal gesehen.
Ich glaube, die Musik, also vielleicht, wenn ich einzelne Songs höre, aber so Namen beim Namen, der sagt mir erstmal nichts.
Also ich kann mir vorstellen, dass du Fiesta auch gerade diesen Weihnachtssong Fairy Tale of New York, den müsstest du eigentlich kennen. Das sind wirklich ziemliche Hits, also liefen auch im Radio.
Okay.
Er hat zum Beispiel auch bei,
aber früher
auch auf MTV und
früher
so,
also. Natürlich eine Referenz, heute halt jetzt nicht mehr so.
Naja, weil das sind Songs, also die bekommt man schon irgendwo mal mit, also selbst wenn du irgendwie irgendwo essen gehst und da läuft der Song halt irgendwo.
Brauchst du dann durch irgendein Einkaufszentrum laufen.
Ja, weiß nicht, ob die Pokes jetzt im Einkaufszentrum laufen, aber gut.
Komm schon, gib dir noch ein bisschen Props. Aber vor allem essen gehen, das klingt jetzt auch nicht so, als wäre es dann der entspannteste Song.
Naja, bei einer Burgerbude so hörst du ja auch manchmal irgendwelche Lieder, die du die privat vielleicht nicht anhören würdest. Also irgendwie bekommst du ja schon mit, wenn das irgendwelche Klassiker sind. Also die haben schon den einen oder anderen Hit definitiv gehabt. Und ich bin halt noch ein bisschen tiefer in der Materie, weil ich mir auch die anderen Sachen von denen angehört habe, die jetzt nicht die Mega-Hits sind, weil ich halt die Mucke von den Pokes halt richtig cool finde. Und wie gesagt, ich mag diesen irischen Style allgemein von den Bands. Selbst so Bands, die jetzt nicht so direkt irisch waren, so Social Distortion und so, haben ja so diesen Touch. Und ich mag ja die Richtung. Mhm. Finde ich sehr gut. Und jetzt haben wir über 124 Minuten praktisch diese Doku über Shane McGowan. Und die habe ich jetzt passenderweise mir angeguckt, nachdem ich gehört habe, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Mhm. Und das ist wirklich eine gute Musikdoku. Und danach hat man richtig Bock, sich nochmal die Songs von den Boys anzuhören.
Na geil.
Hab ja dann, wie gesagt, gleich das Konzert eingelegt und hat gut gepasst.
Ja, klingt ja schon auch nach einer sehr tragischen Figur, der Typ.
Ja, ist er. Aber irgendwie hat er halt auch die Dinge immer so beim Namen genannt. Also er meinte halt so, ja, wenn ich keinen Bock habe, irgendwie mit dem Saufen aufzuhören, die Leute sagen immer so, ich bin, in mir ist so eine Todessehnsucht, weil ich halt, weißt du, weil er halt merkt, dass der Alkohol Spuren hinterlassen hat und dass halt die Drogen Spuren hinterlassen haben, aber er hat immer noch nicht irgendwie den Alkohol sein lässt, sondern er sagt halt so, er trinkt halt so gerne so. Das ist halt keine Todessehnsucht, der mag das Leben, der mag, wie er ist und so. Aber er mag auch den Alkohol, also warum sollte er damit aufhören? So, der hat das immer so für sich gerechtfertigt, dass er gesagt hat, so wie die Leute ihn sehen, fühlt er sich oft missverstanden, weil da ist keine Todessehnsucht. Oder die Leute nennen ihn halt einen der größten Poeten Irlands, Weil er sagt, ich bin doch kein Poet, ich bin ein Musiker so. Weil wenn ich Poet wäre, dann bräuchte ich ja gar nicht mehr die Melodien und die Songs schreiben so. Müsste ich einfach nur die Texte aufsagen, sagt er so. Deswegen fand er das immer so ein bisschen als Beleidigung, dass er als Poet bezeichnet wurde, weil da geht es ja primär um die Texte und um die Lyrics. Und er hat gesagt, als Musiker gehört das ganze Paket dazu. Und wäre ich ein Poet, wäre ich halt irgendwie, hat er irgendwelche Dichter aufgezählt hat. Wäre ich halt einer aus der Riege und die haben keine Musik gemacht.
Na ja, gut, das ist ja schon auch mit Gewalt falsch verstanden, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Weil die Leute, die ihn als Poet bezeichnen, die haben schon auch auf dem Schirm, dass er Musik macht. Aber das, da geht es ja wahrscheinlich dann eher darum, dass seine Texte halt offenbar für die auch was sehr Poetisches haben.
Ja.
Deswegen könnte man das auch echt, glaube ich, gerne als Kompliment verstehen, aber gut.
Nee, der hat das, der war halt sehr eigen. Der hat doch an einer Stelle hat auch gesagt, so ja, bei der ersten Frage von dem einen, der ihn interviewt hat, hat er auch gesagt, so ey, was ist das jetzt für eine bescheuerte Frage, so lass mal hier. Nimm mal die Kamera weg, so habe ich gar keinen Bock, so auf die Frage einzugehen. So, keine Ahnung, so eine ganz harmlose Frage irgendwie, wo du denkst so. Und da war er dann launisch und hat gesagt, nee, macht er nicht oder so. Aber richtig so, also das Sprechen und das Lachen und so viel, der hat ja immer so komisch gelacht, der hat ja immer so gelacht. Und wirklich, also aber wirklich so, ohne groß das Gesicht zu verziehen. Und das ist halt so, wo er im Rollstuhl saß und dann so 60 Jahre oder 63 war er alt, als die Doku rauskommen ist. Ist es halt noch schwächer geworden. Da ist es nur noch diese, weißt du, so, das kriegt er halt gerade noch so raus, so, wenn er halt
so,
irgendwie.
Klingt so, als müssten wir das samplen.
Wenn er halt irgendwas Lustiges gesagt hat. Ja, okay, das wäre ein cooler Sample, das Lachen von Shane McGowan auf jeden Fall. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein witziges Sample. Ja, und nicht zu vergessen, dass er diesen Weihnachtssong rausgebracht hat, wo sich halt Chrissy McNichol und er halt beschimpfen, so von wegen so, also, you're a bum, you're a punk, maggot, faggot und so hin und her. Und das in einem Weihnachtssong-Kontext.
Okay.
Und alleine schon das ist schon sehr sympathisch, wie ich finde. Und nimmt da den ganzen Kitsch aus dieser Nummer.
Mhm.
Das ist der Film Shane aus dem Jahr 2020. Oder wie gesagt, bei Letterboxd findet ihr ihn unter Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Kann ich sehr empfehlen. Also für Fans natürlich noch mehr. Für Leute, die mit ihm nicht vertraut sind, die kriegen hier definitiv einen Einblick. Und ist auch sehr liebevoll gemacht mit den Animationsszenen und mit den Interviews dann von ihm aus der Neuzeit, mit Ausschnitten aus der Vergangenheit, untermalt mit den Poke-Songs immer wieder zwischendurch. Also definitiv eine gute Doku.
Ja, klingt sehr gut.
Ist es auch, ja.
Und ich meine, wie ist das jetzt so für dich als Fan? Wusstest du da schon Dinge, auf denen die da rumgeritten sind, wo du gesagt hättest, ja, das ist halt wirklich für Leute, die gar nichts wissen? Oder waren das für dich wirklich alles neue Informationen?
Nicht ausschließlich. Also es gibt an einer Stelle sagt er zum Beispiel, dass er den Song Fiesta, was der größte eigentlich von denen war, hasst, jetzt neben dem Weihnachtssong.
Mhm.
Weil der war auch so ein bisschen untypisch für die. Das hat so ein bisschen.
Aber das geht einigen Musikern so, ne?
Ja, ja, dass die
größten. Dass die ihren größten Hit echt scheiße finden.
Genau, und das habe ich halt gewusst. Das sind halt Informationen da, wusste ich, dass Shane McGowan kein Fan von diesem Song ist.
Mhm.
Aber andere Sachen wieder, wie er aufgewachsen ist, oder dass er mit 6 schon irgendwie angefangen hat zu saufen und mit 8 irgendwie Klebstoff geschnüffelt hat und mit 10 irgendwie Drogen ausprobiert hat.
Ist eine Leistung, ja.
Das natürlich, und nie, vor allen Dingen nie aufgehört. Also der war dann, wenn er irgendwie einen Entzug hatte, ging das ein halbes Jahr oder so. Und dann war er wieder in einer Flasche und hat sich wieder einen Whisky geholt oder so. Also die Pubs waren schon seine Welt. Und dann natürlich auch die Interviews mit seinen Eltern, die beide noch am Leben waren, als die Doku irgendwie rauskam.
Mhm.
Und beziehungsweise, nee, die Mutter ist vorher irgendwie mit einem Autounfall gestorben, 2 Jahre vorher. Aber es gab auch genug Interviews, wo sie halt die Eltern im hohen Alter interviewt haben.
Okay.
Und sie war halt so ein bisschen so ein Model damals in den 50ern, 60ern gewesen. Und der Vater halt auch so ein ganz normaler Hippie, der aber voll auch damit klarkam, dass sein Sohn, also klar, natürlich nicht mehr, wo es richtig exzessiv wurde, aber er meinte, er war halt auch einer, der kein Kind von Traurigkeit war, als er irgendwie in seinem Alter war, als Teenie und so. Und deswegen konnte er es gut nachvollziehen und konnte es irgendwie verstehen, wie er war, dass er halt so ein Wild Child war.
Krass.
Schon gut.
Naja, aber irgendwie auch echt tragisch, oder?
Ja, ja, klar. Aber wie so viele Musiker. Also
naja, klar.
Die genialsten von denen sind halt meistens tragische Persönlichkeiten, ja.
Mhm.
Außer Bono. Ja, ich komme zu den Punkten. IMDb 7,6. Ich habe keinen Metascore hier gefunden zu diesem Film. Und Letterboxd ist bei einer 3,6 für Shane.
Mhm.
Wo siehst du mich?
Hättest du dir denn da noch irgendwas anders gewünscht? An dieser Doku? Was findest du, irgendwas hätten die ruhig noch zusätzlich machen müssen oder generell anders?
Nö. Nö, nicht wirklich. Na klar kann man bestimmt tiefer in die Materie reingehen oder kann das Ganze noch ein bisschen mehr sezieren. Also vielleicht ist das für manche tatsächlich ein oberflächlicher Blick auf Shane McGowan und auf die Pokes allgemein.
Mhm.
Aber finde nicht.
Okay. Neun.
Das ist richtig.
Sehr schön.
Sehr schön, sagt er.
Ja, läuft.
Die.
Das ist erst der Anfang.
I would like to see exactly what you did.
Wie hast du meine Punkte erraten?
Hast du vielleicht gut erklärt.
Ah ja.
Ah ja.
Ich soll mir den Schuh anziehen.
Wie soll ich es dir sonst erklären? Ich weiß es nicht.
Nicht so, dass ich jetzt nach Komplimenten gefischt hätte, aber ich nehme das.
Mhm. Vielleicht auch einfach Glück. Mal wieder.
Schauen wir mal, wie ich Glück habe.
So, ich hab's mal wieder mit einer Comedy versucht.
Oh je. Das
oh
ist
je.
Doch mal so schwer zu raten, Mann.
Oh je.
Deine komischen Comedies.
Oh je. Diese komischen Comedies, das ist nicht irgendeine, sondern hier haben wir eine Produktion von Will Ferrell.
Oh.
Ja. Und er spielt sogar mit. Insofern, ich musste den sehen. Führt dann natürlich gar keinen Weg.
Fehlt dir noch?
Ja, das ist jetzt halt gerade erst rausgekommen.
Ach, ist neu, okay.
Naja. Konnte den ja nicht gucken, bevor es ihn gab. Und jetzt ist er rausgekommen, ist auf Disney Plus zu sehen und heißt Quiz Lady.
Mhm.
Von Regisseurin Jessica Yu. Das ist echt abgefahren, weil die hat schon eine Menge Stuff gemacht, den wir auch gucken. Also sehr viel Fernsehen und Streaming. Weil ich meine, du guckst zum Beispiel Billions oder wir gucken bei The Morning Show, da hat die auch schon Episoden für inszeniert. This Is Us finden wir jetzt beide nicht so doll, aber es sind halt alles relativ große und bekannte Serien. 13 Reasons Why, Grey's Anatomy. Und dann hat sie aber auch einen Film gemacht, der schon ein bisschen älter ist, den ich aber auch gesehen habe. Kennst du Ping Pong Player?
Nee.
Okay, das ist auch eine Komödie. Naja, und die Dame hat 1997 einen Oscar bekommen für Documentary Short.
Okay.
Das ist natürlich jetzt nichts, was man sich groß merkt, ne? So,
aber eine Oscar-Preisträgerin.
Eine Oscar-Preisträgerin, die jetzt hier diese Komödie inszeniert hat.
Mhm.
Geschrieben hat das eine Autorin, die auch noch Schauspielerin und Produzentin ist. Zum Beispiel einer der Producer bei Solar Opposites. Auch eine Serie, die ich gucke. Hat aber auch schon für Workaholics geschrieben und jetzt den aktuellen Film auch, du kennst den vielleicht oder hast zumindest gehört, dass es den gibt, Totally Killer. Da ist sie, meine ich, eine der Autoren.
Okay.
Und heißt,
klingelt erstmal nichts.
Jen D'Angelo. Mhm. Ich glaube, wenn du das Plakat siehst, ist dir bei Letterboxd garantiert auch schon mal über den Weg gelaufen.
Mhm.
Naja, wie auch immer. Und die hat das hier geschrieben. Produzenten, Will Ferrell. Und die beiden Hauptrollen, Awkwafina und Sandra Oh. Und natürlich noch ein paar andere Leute. Und das Ganze ist eine Komödie. Jetzt mal die Handlung. Die ist eigentlich relativ simpel und erinnert schon sehr stark an Rocky.
An Rocky?
Ja, voll.
Okay.
Was so den Verlauf der Protagonisten angeht. Und der Protagonistin in diesem Fall eine. Das ist nämlich die titelgebende Quiz Lady. Die ist sie aber zu Beginn noch nicht, sondern Anne, wie sie heißt, Anne Yum, die ist eine ziemlich verkrampfte und sehr isoliert lebende Person. Die hat auch so einen Bürojob, wo sie eigentlich auch nur genervt von ihren Mitarbeitern ist und ist nun wirklich keine, der die Sonne aus dem Arsch scheint. Also die hat so ihren Alltag, der ist wahnsinnig.
Den Begriff habe ich ja lange nicht gehört.
Was?
Sonne aus dem Arsch scheinen.
Ach so.
Sehr cool.
Ja, aber die verkörpert das halt echt gut. Mhm. Also Awkwafina ist besagte Dame und die ist halt, hat auch schon, was die Körperhaltung angeht, halt so eine sehr geduckte Haltung und läuft halt auch schon rein optisch sehr frustriert durchs Leben, ist auch immer in so Beige- und Grautönen angezogen. Also vom Verhalten und Auftreten her eigentlich irgendwo so ein 80-jähriger Mann.
Mhm.
Ja. Ist aber halt irgendwie so alt, wie Awkwafina eben ist. Ich glaube, es wird erzählt, dass sie irgendwie Anfang 30 ist. Oder Mitte 30. Im gewissen Punkt wird es auch werden. Egal. Wichtig ist nur, dass es einen großen Altersunterschied zu ihrer älteren Schwester gibt. Die kommt dann nämlich später zum Einsatz. Jetzt ist das Wichtige, dass Anne in ihrem Tagesablauf halt fest eingebaut hat, jeden Tag die gleiche Quizshow zu gucken.
Mhm.
Die halt auch immer jeden Tag kommt. Und deswegen ist das ein festes Ritual an dem Tag. So, sie hat auch ihren Wecker, der ist gestellt. Und sie hat einen Hund. Und wir erfahren dann in Flashbacks, dass sie das schon seit der Kindheit macht. Und da erfahren wir auch, dass ihre Schwester ihr irgendwann diesen Hund aufgedrückt hat, weil die hatte sich so einen Mops geholt, einen kleinen Welpen, und wollte dann aber irgendwie was, keine Ahnung, die hatte immer so unterschiedliche Träume, denen sie dann hinterhergerannt ist. Wollte Musikerin werden, wollte Schauspielerin werden und irgendwann dann noch was anderes und so. Halt immer so krasse Träume, wo sie dann auch alles stehen und liegen lässt. Und dann so ist der Hund bei ihrer Schwester gelandet. Bei Anne, und den hat sie seitdem, wo ich mich halt auch sofort gefragt habe, weil das ist so ein Mops, und ich habe mich sofort gefragt, Alter, wie alt soll dieser Hund sein? So, chillt mal, weil da hier irgendwie ein Zeitsprung von 20 Jahren erzählt wird.
Also gerade so. Die wären ja nicht besonders alt.
Ja, ja, also gerade die Reinrassigen, so vergiss es. Aber ja, das wird witzigerweise dann auch am gewissen Punkt thematisiert, wo jemand auch fragt, so, Alter, wie alt ist dieser Hund? Weil es dann eben auch heißt, dass sie den schon seit der Kindheit hat. Naja, und dieser Hund, Mr. Linguini, und sie gucken halt jeden Tag diese Quizshow. Und sie, weil sie das seit der Kindheit immer wieder guckt, hat die halt krasses Wissen angehäuft. Und ist wohl eben auch sonst, dadurch, dass sie kaum soziale Kontakte hat, ne, die hat halt ihre Gameshow und ansonsten liest die und offenbar bildet sie sich, weil die weiß halt verdammt viel. Mhm. Und dann sitzt sie immer mit ihrem Hund auf der Couch neben sich, guckt sie diese Quizshow und gibt halt die Antworten immer so. Haut die halt raus, bevor die Kandidaten, die da gerade live spielen, überhaupt antworten können. Und das ist so ihr Ritual. Ja, jetzt taucht irgendwann ein Problem auf, weil ihre Mutter ist abgehauen aus dem Altersheim. Und die Mutter hat ein Gambling-Problem, auch wohl immer schon gehabt. Also das war in der Kindheit auch schon Thema. So, und die hat sich jetzt nach Macau verpisst mit ihrem neuen Typen. Und ist halt lost. Also die erreicht man nicht und das Altersheim kommt auch nicht an die ran. Das Problem ist, ein Typ, dem sie eine Menge Geld schuldet, kommt auch nicht an sie ran. So, die hat 80.000 Dollar Spielschulden.
Okay.
Bei einem Typ, der dann irgendwann Anne aufsucht, weil durch das Abhauen der Mutter hat das Altersheim natürlich Anne kontaktiert. Die hat daraufhin auch ihrer Schwester Bescheid gesagt. Es wurde erstmal unglücklich formuliert, weil es hieß, we lost your mothers. Und die hat halt erstmal gedacht, die ist gestorben, aber dann hieß es halt, nee, die ist weggerannt. Sondern muss ihre Schwester mit dazukommen. Die holen halt den ganzen Kram von der Mutter und kriegen alle Informationen und fortan Jenny. Die Schwester lebt dann bei Anne, weil die ist eben das Modell, was ich vorhin beschrieben habe. Die hat halt nie wirklich eine Sache verfolgt und durchgezogen und deswegen ist die gerade mal wieder ohne Job. Lebt mehr oder weniger aus ihrem Auto raus und nistet sich dann halt bei Anne ein. Anfangs natürlich, weil es darum geht, die Mutter wiederzufinden, und dann erst recht, weil das Problem auftaucht, dass der Typ, dem sie die 80.000 Dollar schuldet, halt ankommt und sagt, jetzt gut, dann bezahlt ihr mir die Schulden, wenn die Mutter weg ist. Naja, und jetzt beobachtet Jenny Anne dabei, wie sie jeden Tag ihre Quizshow guckt und da die Antworten rausballert und filmt die dann irgendwann so heimlich dabei. Stellt das dann online und dann ist das natürlich viral. Sofort. Dann ist sie überall die Quiz-Lady. Und alle sind völlig geflasht davon, wie die Antworten rausgeballert hat. Und dann kriegt sie einen ziemlichen Hype und natürlich hat Jenny dann die Idee, hey, wir melden dich bei dieser Quizshow an und dann gewinnst du dort das Geld und dann können wir die Schulden zurückbezahlen.
Tja, hier haben wir das Wer wird Millionär-Phänomen, ob man dann auch vor laufenden Kameras genauso viel weiß wie zu Hause auf der Couch vom Fernseher.
Das ist natürlich ja einer der Punkte, weil sie ist halt durch ihre isolierte Art zu leben, ist sie natürlich weit entfernt davon begeistert zu sein, jetzt vor Leuten ja das Ding zu performen.
Habe ich mir gedacht.
Das ist natürlich ein Hindernis und bei den Auditions, die sie dann natürlich auch irgendwann dafür machen müssen, pumpt Jenny sie dann auch mit Medikamenten voll, dann in der Hoffnung, dass sie halt ein bisschen relaxed ist dabei.
Okay.
Und wie es in so Filmen natürlich ist, wird das dann überdosiert und dann ist sie halt völlig verschallert beim Casting für diese Show. Also wie gesagt, der Film macht natürlich ein paar Sachen, die mördergenerisch sind und wie gesagt, also die Handlung und so Figuren und sogar Schauplatz, weil wir sind hier halt in Philadelphia, erinnert schon echt hin und wieder an Rocky.
Okay.
Ja, und das Schöne
Rocky
ist...
Rocky mit Quizshows.
Naja, weil also jetzt geh mal unabhängig von der Disziplin davon aus, du hast hier halt einen unbekannten, aber hochtalentierten Herausforderer von einem Champion, der schon lange am Start ist.
Ein Underdog, ja gut.
Ja, klar. Und jetzt hier hast du halt in dieser Quizshow zu dem Zeitpunkt, wo die Handlung einsteigt, ist halt auch einer dabei, der schon ewig irgendwie, der hat jetzt gerade sein 83. Mal gewonnen. So, und das 84. Mal wäre dann irgendwie Rekord und den will er natürlich aufstellen und ist halt ein super ätzender Typ. Und Anne mag den überhaupt nicht, schon vom Zugucken nicht so und erst recht nicht, wenn sie gegen ihn antreten muss. Und dieser Herr wird von Jason Schwartzman gespielt.
Ach, Jason Schwartzman
spielt. Der spielt hier Ron Hickok und der Moderator dieser Show ist eben Will Ferrell.
Ah ja.
Und das ist halt schon cool, weil der Moderator ist so der Inbegriff vom anständigen Amerikaner, gutmütig und zu jedem freundlich und immer gesittet und weißt du, so. Und rennt immer mit so einer Fliege rum, trägt in jeder Show eine andere Fliege, deswegen hängen die Fliegen, die er da vorgetragen hat, dann auch in dem Studio an der Wand und so. Und Anne ist natürlich großer Fan und hat dann zu Hause auch so ein Bobblehead von dem stehen, irgend so eine Limited Edition. Wo ihre Schwester dann sagt, das ist Justin Timberlake. Und sie so, nee, das ist Terry McTier, nicht Justin Timberlake.
Ähnlicher Typ.
Ja, voll. Ja, und dann auf ihrem Weg nach Philadelphia steigen sie dann auch noch in so einem Hotel ab, was unglücklicherweise irgendwie ein Benjamin Franklin-Theme hat und deswegen ist dann der Rezeptionist auch Ben Franklin, gespielt von Tony Hale. Da freue ich mich eigentlich auch immer, den zu sehen. Die Nachbarin von Anne, Francine, wird von Holland Taylor gespielt. Noch eine übrigens auch von der Morning Show, ne? Die spielt doch Sybil in der Morning Show. Die alte.
Ach, okay, alles klar.
Ja, und bei Billions ist sie ja auch dabei und da haben wir dann auch wieder die Parallelen zur Regisseurin.
Ja, okay.
Und dann hier in seinem letzten Film, weil wenige Monate danach gestorben, Paul Rubens.
Ah, okay, krass.
Und das, Auftritt, ja. Und das ist recht witzig, weil Paul Rubens taucht eigentlich nur auf, weil Francine, die Nachbarin von Anne, ist gnadenloser Alan Cummings-Fan. Mhm. Und hat aber dann überall Bilder von Paul Rubens stehen.
Ach so.
Und kommt Anne halt rein und sagt so, hey, das ist nicht Alan Cumming. Und die so, ich werde ja wohl meinen Lieblingsschauspieler erkennen. Und sie so, das ist aber Paul Rubens. Sie so, wer? Nee, egal.
Okay, wie geil.
Naja, und dann treffen sie halt irgendwann auf dem Studio, da treffen sie Paul Rubens, ja. Und das war sein letzter Film. Der hat halt echt verheimlicht, dass der fies krank war. Jetzt schon einige Jahre und...
So Chadwick Boseman-mäßig, der hat ja auch noch gedreht, eine ganze Weile, wo er schon krank war und
genau,
hat das nicht publik gemacht.
Hatte dann ein Statement vorbereitet, was released wurde nach seinem Tod und ja, der war da eine Weile am Kämpfen und ist jetzt halt vor kurzem gestorben. Drei Monate vor der Premiere dieses Films. Ja, und jetzt genug zur Handlung, wie ich das fand. Ich habe mich anfangs tatsächlich ein bisschen schwer damit getan, dass Sandra Oh hier die Schwester von Awkwafina spielt, weil ich dachte erst so, okay, die wird als Mutter besetzt oder so. Und im Film wird halt erzählt, dass sie 10 Jahre auseinander liegen. In der Realität sind das aber 17.
Das ist ein Stretch, sagst du. Gut, es gibt auch Geschwisterpaare mit 17 Jahren
auf Unterschied. Jeden, aber dann, ja, also klar. Aber die sind in Flashbacks ja eben auch zusammen zu sehen, wo man halt weiß, das sind keine 17 Jahre Unterschied. Und deswegen, das musste man dann erstmal kaufen. So. Das hat aber nicht lange gedauert. Das, irgendwann musst du dich halt entscheiden, das okay zu finden und dann ist das auch fein. Ich habe mich halt nur am Anfang so ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, okay, ist schon ein bisschen Stretch. Aber fein, weil Sandra Oh habe ich halt noch nie in so einer Rolle gesehen. Weißt du, weil die ist halt schon hier die krasse Trash-Variante. Weißt du, die immer irgendwie mit pinken Ohrringen und Haaren hoch topiert und halt einfach so nicht White Trash, sondern eben das koreanische Pendant hier.
Okay.
Ja. Und das Ding macht sie erstaunlich gut. Also ich finde, Sandra Oh ist ja eh eine gute Schauspielerin. Aber dass sie das Ding so bringt, hätte ich nicht gedacht. Ein paar, also die hat hier schon auch echt für den einen oder anderen sehr lustigen Moment gesorgt und das ist die Sorte Film, das ist eine kleine Komödie, die man sich halt auch gut so, also muss man schon trotzdem aufmerksam gucken, aber das ist halt vielleicht auch was für so einen verkaterten Sonntag oder was weiß ich. Das ist jetzt natürlich nicht große Filmgeschichte, aber ich finde, der macht das, was er macht, echt richtig und auch wenn er generisch ist, hat er seine emotionalen Momente und ist ansonsten halt auch echt oft lustig.
Mich hat die Prämisse ein bisschen an The Clapper erinnert. Hast du den mal gesehen mit Ed Helms, wo er diesen Typen spielt, der auch so in irgendwelchen Talkshows und Quizshows im Publikum sitzt und dafür irgendwie seine $50 kassiert? Und Tracy Morgan war
noch dabei. Klingt auch nach einer guten Prämisse, ey.
Ja, Amanda Seyfried, der war nett auf jeden Fall. Also, okay. Der wird dann auch über Nacht, wird
ja,
er dann...
Das ist wahrscheinlich auch so ein Film, den ich als nett bezeichnen würde, ja.
Mhm.
Ja, genau.
Geht in die Richtung.
Deswegen, also hier wirst du ja natürlich nicht groß überrascht, weil ich meine, der Film heißt Quiz Lady. Mhm. Dass die irgendwann in dieser Show landet, ist ja quasi gegeben.
Ja. Verstehe.
Ja. So, jetzt habe ich Punkte.
Was sagst du zu Will Ferrell? War wieder ein Highlight?
Ich glaube nicht, dass er das Highlight hier ist, weil er aber halt auch einfach wahnsinnig brav und anständig ist in seiner Figur. Und natürlich freue ich mich jedes Mal, den zu sehen, klar.
Weniger Anarcho als sonst, okay?
Ja, ja, logisch. Mhm. Aber trotzdem lustig.
Okay. Also
er hat hier schon auch den einen oder anderen Moment. Aber er ist halt wirklich absolute Nebenrolle.
Mhm.
Das darf man nicht vergessen. Also es geht hier wirklich im Fokus um Awkwafina und Sandra Oh.
Okay. Ja, dann hau raus die Punkte.
6,7 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 59 und Letterboxd 3,3.
Noch nicht die Zahlen für
Roadhouse.
Aber nicht schlecht.
Ja, es ist recht verhaltene Begeisterung oder so. Das, wobei, ja, ist mit Metascore mal abgesehen. Ansonsten ganz okay.
Ich sag mir 7,5.
Das ist korrekt.
Yay.
7,5. It is.
Wir erklären heute beide gut.
Daran muss es liegen.
Nice. So, mal gucken, ob das auf meinen nächsten Film auch zutrifft.
Will ich doch hoffen.
Will die Nuller-Runde halten, denn ich rede über einen Western namens The Unforgiven.
Oh, geil.
Ja. Aber natürlich nicht der The Unforgiven, den du hier schon hattest mit Clint Eastwood. Auch hier wieder ein Film, Titel, der vielleicht den einen oder anderen irritieren wird, weil es gibt noch einen Western namens The Unforgiven, nämlich aus dem Jahr 1960 mit dem gleichnamigen Titel. Der heißt auf Deutsch, Den man nicht vergibt.
Mhm.
Und das ist von der Regielegende John Huston inszeniert, der schon Filme gemacht hat wie Misfits, Moby Dick ist von ihm, African Queen ist von ihm, also auf jeden Fall einer der ganz Großen der Hollywood-Geschichte.
Mhm.
Und das Drehbuch stammt von einem Oscar-nominierten Autor, nämlich Ben Meadow, der schon das Drehbuch zu Asphaltdschungel 1950 zu Papier gebracht hat. Der adaptierte das Buch von Alan LeMay und jetzt habe ich mir den Film dazu angeguckt und dachte, es ist mal wieder ein bisschen Zeit für so einen Edelwestern. Hast du den schon mal gesehen?
Nee.
Hast du nicht?
Ist es denn das Original zu Unforgiven von Clint Eastwood?
Nee, der hat damit gar nichts zu tun.
Nichts
mit, das ist ja zufällig das gleiche Genre und der gleiche Titel, aber hat nicht wirklich was mit dem Clint Eastwood-Film zu tun.
Mhm.
Kurz mal zur Handlung. Der spielt hier kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und im Zentrum steht eine große Rancher-Familie, nämlich die Zacharys. Der Vater, immer ein hoch angesehener Typ da im Ort gewesen, ist mittlerweile verstorben. Das heißt, die Mutter ist so die Matriarchin der Sippe. Die lebt dort mit ihren Söhnen Annie und Cash und ihrer nicht ganz leiblichen Tochter namens Rachel, die bei denen so groß geworden ist, so das Ziehkind, haben die schon als kleines Baby bekommen. Und ist mittlerweile zur Jungfrau gereift. Hier natürlich wunderschön und unschuldig inszeniert. Audrey Hepburn. In ihrem einzigen Western.
Ach, okay. Ach, war ihr einziger, echt?
Ja, also in dem Genre war das ihr einziger. Und die war auch schwanger zu dem Zeitpunkt, wollte eigentlich keine Filme annehmen, aber hat sie dann doch gereizt, für John Huston im Western vor der Kamera zu stehen. Und hat dann zugesagt.
Mhm.
Die Mutter hat, wie gesagt, das Sagen, aber dann gibt es da noch Ben. Ben ist der älteste Sohn der Familie, das ist so der Typ, zu dem alle aufsehen, der so ein bisschen so, den alle bewundern, der so der Held ist, weißt du, der mutig ist, der irgendwie gerade aus dem Bürgerkrieg kommt mit allem drum und dran, mit seiner Sippe. Und der wird gespielt von Burt Lancaster, den wir hier auch schon das ein oder andere Mal hatten.
Mhm.
Und der kommt dann nach Hause irgendwie, nachdem er irgendwie im Krieg war, wird dann natürlich begrüßt von seiner kleinen Halbschwester Rachel und von den anderen Brüdern und so, da merkst du schon, okay, sein Status ist auf jeden Fall hoch, der wird so von allen bewundert und groß angesehen. Und eines Tages streift so ein unheimlicher Fremder durch die Gegend, ist gekleidet in so einer abgewetzten Armeeuniform, hat einen Säbel irgendwie am Revers und sitzt auf seinem Pferd und zitiert die Bibel. Also Rachel, die Rolle von Audrey Hepburn, reitet halt irgendwann mal ihr Pferd aus und begegnet ihm und fragt so, ob sie ihm helfen kann, ob er sich irgendwie verfangen hat, und der scheint ein bisschen wirr zu sein, weil der sagt dann so eine Sachen wie, dass er der Sohn des Donners ist und zitiert die Bibel und gibt so anderes wirres Zeug von sich. Und sagt dann und dann auch zu Rachel, als sie ihm begegnet, sie sei eben, weil er fragt sie, wie sie denn mit Nachnamen heißt, und sie sagt Zachary. Und er sagt, nee, tust du nicht. You're an Indian, sagt er an der Stelle. Von wegen so, du bist ein Native American, also du gehörst gar nicht zu der Familie. Und der steht dann später auch vor dem Haus, als die Mutter mit Rachel dann im Haus ist. Und ist alles ein bisschen bedrohlich, das, was dieser Typ ausstrahlt. Und etwas später stehen dann auch drei Natives vor dem Haus der Rancher-Familie und wollen ihre Schwester abholen.
Mhm.
Das nämlich, wie gesagt, besagte Rolle von Rachel. Also alles ein bisschen mysteriös. Und das lassen die Zacharys natürlich nicht zu, dass hier die Schwester irgendwie entführt worden ist. Auch wenn jetzt irgend so ein dahergelaufener Irrer behauptet, dass sie irgendwie von Native Americans abstammt. Aber die Nachbarn und auch die eigenen Familienmitglieder stellen so ein bisschen das bisherige Geschwistergefüge in Frage und zweifeln das so ein bisschen an. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Es gibt ja einen Bruder namens Cash, dem zum Beispiel, der glaubt die Story und dem gefällt nicht, dass er plötzlich hier so eine verhasste Native American Schwester irgendwie an seiner Seite oder in dem Haus hat, wo er auch schläft und so und wird dann eher ein bisschen anti als herzlich. Burt Lancaster ist da wiederum in der Rolle von Ben, stellt sich natürlich schützend vor sie. Mhm. Und das ist so die Story, von denen man nicht vergibt. Du hast diese Bedrohung von außen durch die Native Americans, die dann auch mehr Gewalt anwenden, um sie aus der Familie dann zu reißen oder um sie irgendwie zurück zu sich zu bringen.
Okay.
Und du hast die Rancher-Familie und dann hast du nochmal das Gefüge zwischendrin, was ja letztendlich abgeht in dieser Familie.
Wird das denn befriedigend aufgelöst, die Nummer?
Ja, also natürlich mit viel Pathos und wie sich für einen 60er Edelwestern gehört, sehr dramatisch und sehr mit großen Gefühlen inszeniert, auch was die Musik angeht, die haut die richtig auf die Kacke.
Mhm.
Aber es wird schon aufgelöst und es ist interessant, wie das aufgedröselt wird. Dazu muss man sagen, John Huston wollte laut seiner eigenen Aussage so ein bisschen so eine Rassismusparabel drehen.
Mhm.
Aber der Dreh an sich war so kompliziert, die hatten Drehbuchänderungen und so, dass er dann am Ende, hier mal wieder so ein Ding wie Shane McCormick mit seinem größten Hit, das war der Film, von dem er insgesamt am unzufriedensten war, was seine Filmografie angeht.
Okay.
Und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil diese Rassismusparabel ist halt schwierig, wenn du halt einen der größten Filmstars, einen der größten weißen Filmstars,
ja,
Audrey Hepburn, als mögliche Native American besetzt, aber dann irgendwie den Rassismus anprangerst. Also wir haben natürlich das Jahr 1960, also im Jahre 2023, selbst da stehen manche Besetzungsgeschichten in der Diskussion. Da würde sowas natürlich gar nicht gehen. Aber erst recht, wenn du halt so eine Botschaft vermitteln willst, dann ist natürlich mit der Besetzung unglücklich.
Wow.
Und das ist auch nicht alles. Also Ben kommt hier irgendwann nach Hause und er hat einen Native American an seiner Seite.
Mhm.
Und dieser Native American wird gespielt, warte mal, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben.
Auch ein Weißer, ja.
Auch ein Weißer, richtig. Und zwar jemand, den wir durchaus kennen aus diversen Argento- und Bruce Lee-Filmen.
Mhm.
Der wird gespielt von John Saxon.
Ach was.
Der spielt Native American, Johnny Portugal. Und das ist natürlich einer, der am besten reiten kann und ein krasser Schütze ist, und aber ein Native halt. Und der ist an der Seite von Ben, weil er dem irgendwann mal das Leben gerettet hat. Und wird natürlich auch von den Brüdern eher skeptisch betrachtet, so von wegen, sowas machst du denn mit dem Indian?
Ja, John Saxon hatte ich doch erst hier in einem Bruce Lee-Film.
Ja, Enter the Dragon hat
er gespielt,
aber natürlich auch bei Argento haben wir den gesehen und so.
Und ja, und doch, war er nicht in irgendeiner großen Horrorfilmreihe, war der doch auch dabei.
War er auch, hast du recht. Komm, ich geh mal in die Filmografie rein. War er bei Halloween dabei, ich bin mir nicht sicher.
War Freddy oder Halloween?
Ja, Nightmare on Elm Street, hast du recht, der war der Inspektor. Der Lieutenant bei Nightmare on Elm Street, hast du recht. Enter the Dragon natürlich und ja, große Filmografie, 197 Credits, also viel gemacht. Unter anderem auch ein Indian gespielt bei The Unforgiven.
Ach du Scheiße.
Bei dem man nicht vergibt, ja. Was ansonsten die Besetzung angeht, der Bruder Cash, dieser Besagte, der so ein bisschen rassistisch unterwegs ist, der sollte ursprünglich von Richard Burton gespielt werden. Kirk Douglas wurde in Anbetracht gezogen, Robert Mitchum und Tony Curtis. Aber alle vier haben abgelehnt, weil die sich zu prominent gefühlt haben, so den Sidekick von Burt Lancaster zu spielen, der im Zentrum steht. Und die waren mittlerweile nicht mehr bei dem Status, dass sie gesagt haben, ich habe keinen Bock, hier den kleinen Bruder von Burt Lancaster zu spielen, wenn, dann bin ich im Zentrum, so weißt du. Und deswegen hat man da keinen großen Namen gekriegt, sondern einen von den eher unbekannteren. Ja, und deswegen wird Cash von einem Schauspieler gespielt, der mir jetzt nichts gesagt hat. Audie Murphy heißt er. Ist auch irgendwann in den 80ern, glaube ich. Nee, 71 ist er schon gestorben. Relativ jung. Das ist The Unforgiven, den man nicht vergibt. Und haut ein bisschen auf die Kacke, was die großen Gefühle angeht, aber ist schon echt ein guter Edelwestern. Also es ist jetzt nicht Action am laufenden Band, sondern es geht ein bisschen um dieses Familiengefüge, um den Status der Familie, wie der sich dann ändert, wo plötzlich einer ein vermeintliches Gerücht verbreitet. Aber schon mit diesem Irren, der da mit seinem wirren Blick durch die Gegend reitet und irgendwie, der hat auch einen so ein Glasauge, weißt du, also sieht wirklich scary aus, eine komplett abgewetzte Uniform, und dann sagt er so, ich bin der Sohn des Donners und so, und die Blitze schicken mich irgendwie zur Erde, und wo denkst du, okay. Hat mich so ein bisschen an Tom Wilkinson erinnert.
Ist das nicht Thor eigentlich? Sohn des Donners?
Ja, in dem Fall war es der verrückte Soldat.
Oh Mann. Okay, und dich hat es natürlich nicht gestört, dass hier Hepburn besetzt wurde.
Nee, mich hat es nicht wirklich gestört, weil die ist schon wirklich, also die ist toll, die ist ja zuckersüß. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, die ist ja das Mädchen, was so ein bisschen neues Schönheitsideal in Hollywood etabliert hat. Weil die hat ja so diese Busenwunder, um mal dieses Wort wieder zu benutzen, diese üppigen, kurvigen Fräuleins von damals, hat die ja abgelöst mit ihrer zierlichen Figur und den Rehaugen. Das ist ja ein komplett neuer Typ gewesen. Und die ist natürlich hier wunderschön. Also auch, wie sie inszeniert ist, weißt du, so als dieses unschuldige, immer strahlende, gut gelaunte Töchterlein dieser Sippe.
Das Töchterlein.
Unter den ganzen Brüdern, ja.
Okay.
Ja, auch die Bindung zur Mutter merkst du in dem Moment. Also schon gut inszeniert, aber natürlich auch fragwürdig. Jetzt im Nachhinein, aber logisch.
Aber
ich bewerte halt den Film.
Ja, eben, hat währenddessen keinen Einfluss gehabt. Okay.
Ja, dann würde ich zu dem Punkt kommen. Der geht 125 Minuten.
Das ist auch nicht wenig.
Ist aus dem Jahr 1960. Ein bisschen Sitzfleisch braucht man. Und bestimmt nicht mein Lieblingswestern, aber definitiv ein guter Vertreter der damaligen Zeit. Aber wie wir wissen, bin ich ja eh ein Fan von den eher dreckigen Abgesang-Western à la Sergio Leone, Peckinpah und wie sie alle heißen, als jetzt diese Golden Ära um John Huston und hier um Ford rum und Co. Da finde ich zwar auch viele gut, aber im Direktvergleich kacken die halt ab zu den eher pessimistischen.
Ja, verstehe ich gut.
Western, so, das spiegeln auch die Punkte wieder, die sind gar nicht so doll. IMDb ist bei einer 6,6. Metascore habe ich auch hier nicht gefunden. Und Letterboxd nur eine 3,1.
Oh.
Da hält sich die Begeisterung in Grenzen.
Ja, ich sag 7,5.
Auch hier wieder richtig. Mensch. War eine Serie.
Siehst du, zieh mal durch, das Ding.
Ich hoffe, ja.
Ja.
Mal gucken, ist noch nicht vorbei.
Ja. Hoffen wir mal, dass das was wird jetzt auch mit dem nächsten Ding. Ich habe mir mal wieder einen Film von A24 angeguckt. It's been a while, und deswegen habe ich mich mal an die Liste wieder rangemacht. Und das auch gleich von einer Regisseurin, von der eigentlich noch ein Film aussteht, weil ich da von so einem Zweiteiler den ersten auch schon gebracht habe, und jetzt habe ich den aber übersprungen, den zweiten Teil, und mir einen Film angeguckt, den sie danach gemacht hat.
Okay.
Die Rede ist von Joanna Hogg. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe The Souvenir von ihr besprochen.
Ich wusste, dass du von dem redest, ja, genau.
Okay.
Ich wäre jetzt nicht auf den Namen gekommen, aber die Prämisse und so habe ich ungefähr noch im Kopf.
Ja, und das war ja was Autobiografisches. Und dieser Film hier ist es auch. Und deswegen muss ich natürlich noch den zweiten Teil von The Souvenir sehen, aber ich glaube nicht, dass diese Chronologie wichtig ist. Also ist natürlich wichtig beim Souvenir, dass du da erst Teil 1 und dann Teil 2 guckst, aber was jetzt so das gesamte Schaffen angeht, ist es nicht so, als würde dieser Film da noch mit reingehören, obwohl er eben auch autobiografisch ist.
Okay.
Okay? Ja. Der Film ist aus dem letzten Jahr und heißt The Eternal Daughter. Auf Deutsch ebenso, aber hat natürlich auch einen Alternativtitel. Der lautet ganz logisch Die ewige Tochter.
Logisch.
Passt, ne? Hast du von dem Film gehört?
Gehört habe ich schon mal davon, ja.
Okay. Ja, und wie gesagt, vertrieben durch A24 und Im Genre steht hier Drama und Mystery. Mystery.
Mystery.
Mystery. Ich musste in letzter Zeit zu viele...
Justin, komm zum Frühstück.
Ich musste mich wirklich mit zu vielen Akzenten, also deutschen und Schweizer Akzenten und so befassen auf Englisch. Da ist echt was hängen geblieben. Ist so lustig.
Okay.
Wenn man sich mal ein bisschen intensiv mit damit befasst, möglichst nicht gut Englisch zu sprechen, sondern es sich halt eben auf Akzente zu konzentrieren. Boah, Alter.
Ja, das
ist stellenweise echt nicht ohne.
Vielleicht wäre ich dann doch der bessere French Speaker. Wenn du dann Französisch verlernst, ich meins verbessere.
Ich hatte es jetzt von Englisch, aber gut.
Nee, ich meine jetzt generell so, wenn du dich halt für irgendwelche Rollen vorbereitest, so Englisch kann ich ja einigermaßen.
Mhm.
Aber Französisch bin ich ja überhaupt nicht gut. Und da bist du ja natürlich der Vorreiter. Und deswegen dachte ich, du singst und ich steige
mal. Ah, ja, okay. Ja. Ja, gut, aber was Französisches haben wir heute nicht mehr, ne?
Heute haben wir, glaube ich, nichts Französisches mehr, ne.
Hm.
Zumindest nicht filmisch gesehen. Oh. Was das Abendprogramm angeht.
Hast du da noch Dinge geplant? Gut, da bin ich nicht involviert.
Ja, ein schönes Videoabend hier.
Katz is underrated. Aha. I'm just saying.
Ja. Ja, ich habe auch eine Katze hier.
Stimmt, ja.
Stimmt, Alter. Ich wollte ja eigentlich den bringen. Jetzt habe ich das total verbimmelt. Ich hätte noch einen Film mit einer Katze in der Hauptrolle. Den wollte ich eigentlich bringen. Aber jetzt habe ich schon mit dem angefangen. Jetzt bringe ich wahrscheinlich auch den.
Wahrscheinlich. Könnte auch sein, dass er mitten in der Rezension nochmal doch umschaut.
Das wäre auch was Neues, oder? Das habe ich auch noch nicht gemacht.
Ja.
Nee, ich habe natürlich schwer inspiriert durch unseren Katzenbesuch aktuell mir gestern noch einen Film mit einer Katze angeguckt.
Ach cool.
Mhm.
Da siehst du auch aus aktuellem Anlass.
Ja. Aber diesen bringe ich jetzt. Also jetzt erstmal The Eternal Daughter, den anderen dann wahrscheinlich in der nächsten Episode. Mal gucken.
Okay.
Ja. Okay, aber du hast mitbekommen, dass es diesen Film gibt, aber viel mehr weißt du auch nicht drüber.
Nee, ich weiß gar nichts drüber.
Mhm. Ja, und Joanna Hogg, die schreibt ja eh irgendwie so ziemlich fast alles, was sie selber macht, also zumindest in Filmform, weil ich glaube, die hat auch schon ein bisschen Serie gemacht, mit 16 Credits, aber die schreibt das halt immer selbst, erst recht, wenn es hier was Autobiografisches ist und das ist hier halt eben auch wieder der Fall.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein wahnsinnig kleiner Film, erst recht, wenn du dir den Cast anguckst und er geht eine Stunde 36, ist PG-13 und das aber mit Drama, Mystery, finde ich schon im Ansatz ein bisschen unglücklich. Aber ich war natürlich intrigued, weil die Hauptrolle spielt Tilda Swinton. Mal wieder, weil die ja auch schon bei The Souvenir jetzt nicht
da
die Hauptrolle
auch,
gespielt
hat. Da war sie auch dabei, oder? Ja.
Aber eben, da hat sie mitgespielt. Ich meine, da hat sie die Mutter gespielt.
Mhm.
Und ihre eigenen Hunde dabei gehabt. Und hier kommt auch wieder ein eigener Hund von ihr zum Einsatz. Louis, der Hund.
Okay.
Der spielt sich selbst.
Und keine Katzen, kein Katzen-Content, aber die Hundefans kommen auf ihre Kosten. Ist ja auch was.
Die Hunde. Ja, Louis war aber tatsächlich auch mitunter ein bisschen nervig hier, weil der oft so ein bisschen jault.
Oh ja.
Das jault hat aber
da hört es dann auf bei deiner
Hunde oder was? Nee, im Gegenteil. Ich dachte halt die ganze Zeit, wann kümmert sie sich denn um ihn? Der scheint doch irgendein Problem zu haben. Warum findet die nicht raus, was sein Problem ist?
Okay.
Ja. Aber eben, der Cast ist sehr überschaubar. Es geht um eine Künstlerin, also um eine Filmemacherin vielmehr, deswegen das Autobiografische, und ihre Mutter, die jetzt in ein Hotel zurückkehren, was früher so eine Mansion war, die der Mutter gehört hat. Also die Mutter hat mit ihrer Familie damals dort gelebt, so ein Riesenanwesen, was mittlerweile ein Hotel ist.
Okay.
Und das
so wie Psycho oder was? Naja gut, das Hotel ist ja vorne.
Nee, das ist ja getrennt voneinander. Nein, aber du kennst das vielleicht, ja gut, Ghosts guckst jetzt auch nicht, aber das ist in Großbritannien tatsächlich nicht unüblich gewesen. In der Nachkriegszeit wurden wirklich viele große Häuser, die solche Anwesen waren, in so Landhotels umgewandelt.
Okay.
Ja, da gab es dann auch wirklich einfach so ein bisschen Enteignung. Also da sind wirklich halt große Familien, denen wurden dann einfach irgendwie die Butzen weggenommen und dann hieß es so, oder halt verkauft für, aber oftmals einfach nur einen symbolischen Preis.
Mhm.
Und dann hieß es so, jetzt ist hier Landhotel.
Ah ja. Landhotel Kastanienhof.
Ja. Genau. Ja, und witzigerweise war ausgerechnet der Stammsitz von Tilda Swintons Familie, die hatten da im 19. Jahrhundert echt Glück, weil die gehörten zu den wenigen Familien, wo das Anwesen in Familienbesitz blieb.
Mhm.
Ja, und jetzt haben wir aber hier in der Handlung eben genau so ein Szenario. Es gibt dieses große Haus, in dem die Mutter früher gelebt hat und da ist mittlerweile ein Hotel und in das kehren die jetzt zurück. Aus zweierlei Gründen. Zum einen will die Filmemacherin mit ihrer Mutter dort ihren Geburtstag feiern. Die wollen halt so ein bisschen Zweisamkeit, hat auch viel damit zu tun, dass eben der andere Grund verfolgt wird, nämlich sie will ihren nächsten Film schreiben und will da einen Film über ihre Mutter machen. Oder halt das Verhältnis zu ihrer Mutter mit in den Film einbauen. Mhm. Oder mit zum Thema des Films machen. Im Endeffekt kriegt man jetzt halt mit, das ist halt das, was hier passiert. Also das, was wir in Eternal Daughter sehen, ist dann offenbar das, was die sich da vorgenommen hat. Oder was halt dann am Ende dabei rausgekommen ist. Weil wenn das was Autobiografisches hat, dann ist das ja wahrscheinlich, gibt es zumindest Elemente, die davon in einer ähnlichen Form passiert sind. Und jetzt fährt eben diese Filmemacherin mit ihrer älteren Mutter in dieses Hotel, um eben Geburtstag zu feiern und zu schreiben. Und das mit dem Schreiben klappt nicht so gut, hat aber auch viel damit zu tun, dass sie sich in dem Hotel echt nicht wohlfühlt. Weil sie kommt, als sie da ankommen, kommen nicht nur viele Erinnerungen bei der Mutter wieder hoch, sondern es macht auch irgendwo den Anschein, als würde es in diesem Haus irgendwie spuken oder als wäre da halt irgendwas nicht koscher. Weil dauernd pfeift irgendwo der Wind rein, wenn unsere Filmemacherin, die übrigens Julie heißt, Julie Hart, und die Mutter heißt Rosalind Hart, übrigens beide gespielt von Tilda Swinton. Das ist hier vielleicht der Clou an der Sache.
Okay.
Und wenn Julie Hart dann nachts im Bett liegt und dann hört die über sich oder nebenan irgendwelche Geräusche, als wird da irgendjemand poltern oder ein Fenster immer wieder auf und zugehen. Mhm. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommen dann halt Geräusche, die sie echt nicht schlafen lassen, und dadurch hat sie sehr unruhige Nächte und fühlt sich da eben echt nicht wohl, ist unkonzentriert und kommt deswegen halt auch nicht wirklich an den Punkt, wo sie wieder kreativ arbeiten und was Sinnvolles schreiben kann. Also wandert sie dann da mit dem Hund rum und wir haben ganz viele neblige Landschaften und große Totalen mit ihr und dem Hund nachts und dann beim Versuch eben mit Leuten zu telefonieren, aber da, wo die sind, haben die halt einen ganz beschissenen Handyempfang. WLAN ist wohl vorhanden in dem Haus, aber hat man wohl auch nur, wenn man ganz oben in den obersten Stock geht, und also ist alles halt so suboptimal, was jetzt ihr Vorhaben angeht, da irgendwie zu schreiben. Aber es geht ja eben auch sehr stark um die Auseinandersetzung mit der Mutter, weil die unterhalten sich dann natürlich immer wieder über Dinge, die in diesem Haus damals passiert sind, was für eine Phase in ihrem Leben sie da so erlebt hat und ja eben, was da so passiert ist. Mhm. Und dabei kommen natürlich gewisse Dinge wieder hoch, und bei dieser Auseinandersetzung mit der Mutter macht das natürlich auch was mit ihr, weil sie halt ja auch irgendwie einen Großteil ihres Lebens damit verbracht hat, die Mutter so ein bisschen zufriedenzustellen. Und ja, erschwerend hinzu kommt, dass die gefühlt einfach die einzigen Gäste in dem Hotel sind. Weil es gibt immer wieder Interaktionen mit der Rezeptionistin, die dann auch im Hotel halt im Restaurant die Kellnerin ist.
Okay.
Und solche Sachen, aber ansonsten kriegen die nie jemanden zu Gesicht. Mhm. Und es entsteht halt wirklich durch diese Ruhe auch und dann immer wieder nur die Geräusche, die scheinbar das Haus von sich gibt, entsteht halt wirklich der Eindruck, als wären die da alleine. Naja, und der Mutter, die ist eben schon auch am Kränkeln, weil die aufgrund ihres Alters, und das ist dann halt schon auch immer wieder ein Thema, dass die halt zwischendurch nicht fit ist. Und dann haben wir eben hier das ein oder andere Gespräch zwischen den beiden. Und das ist, glaube ich, so der Versuch, das Verhältnis mit der Mutter irgendwie aufzuarbeiten in der filmischen Form. Mhm. Und das ist leider die Sorte Film, die ein guter Kurzfilm geworden wäre. Aber das, was wir hier sehen, ist kein guter Film.
So aufgeblasen, oder was?
Boah, das zieht sich wie Kaugummi. Du siehst wirklich, also du hast das Gefühl, die Hälfte des Budgets ging irgendwie für Nebelmaschinen drauf.
Ja, also wirklich, der Technikverleih bedankt sich.
Ja, das ist schon krass. Also du hast ja wirklich viele Shots von nachts oder Dämmerung, Nebel. Mhm. Und so wirklich viel erzählt mir das nicht. Und das Doofe ist halt auch, das kann ich, glaube ich, spoilern, ohne dass sich da jemand blöd bei fühlt. Weil diese Prämisse, die hier aufgemacht wird mit diesem Haus, wo du nicht weißt, die sieht dann auch irgendwie im Fenster immer sowas in der Spiegelung und ist sich nicht sicher, habe ich da jetzt irgendwie einen Geist gesehen oder, weißt du, die ganze Zeit wird dir suggeriert, irgendwas ist mit diesem Haus. Hm. Und die Auflösung ist so lame, weil es nicht wirklich eine Auflösung ist, sondern es ist dann halt das, was du als erstes vermutest, ist dann irgendwie halt auch das, und dann ist es really, das ist jetzt das Ding, worum hier so viel Lärm gemacht wurde, wie dünn ist das denn?
Okay.
Also deswegen ist hier eher der Weg das Ziel. Man darf hier nicht auf eine große Erleuchtung hoffen am Ende. Das ist wirklich
Shit.
Ja. Mhm. Ja, echt schade. Also, ich glaube, da steckt irgendwo ein guter Kurzfilm drin. Weil das ist natürlich auch spannend. Zum einen ist es auch wieder unheimlich, wie tadellos das funktioniert, dass Tilda Swinton sowohl Tochter als auch Mutter spielt.
Das wäre meine nächste Frage.
Unglaublich. Also
das funktioniert tatsächlich.
Ja, Alter, das Ding, das stellst du nicht eine Sekunde in Frage.
Du bist ja abgefahren.
Ja. Also es ist wirklich krass und natürlich haben die hier wahrscheinlich aus Budgetgründen, was ich leider nicht rausfinden konnte, aber ich gehe davon aus, dass sie es deswegen so gemacht haben, dass sie hier groß auf Technik verzichtet wurde, weil du hast wenige Shots, wo die beide im Bild sind. Mhm. Ganz wenige. Ich glaube, zwei gibt's. Ansonsten, ne, spricht sie halt immer ins Off und dann sehen wir den Gegenschuss. Mhm. Und das funktioniert aber wunderbar.
Krass.
Also Maske ist da auch sehr gut. Muss man schon echt erwähnen. Aber das hilft so, alles nichts, weißt du, weil natürlich, das Ding ist die ersten 10 Minuten cool. Nee, du erkennst sie also sofort.
Du siehst schon, dass das die junge Tilda Swinton ist. Und okay, alles klar. Weil bei Suspiria war sie ja komplett verändert.
Naja gut, wenn sie einen alten Mann spielt, ist ja eh nochmal ein bisschen was anderes. Aber hier kein Problem, du erkennst sie sofort. Und das ist aber auch flashig im ersten Moment, aber eben auch nur im ersten Moment. Mhm. Weil natürlich gucke ich Tilda Swinton gerne zu. Weil ich finde, es eine grandiose Schauspielerin. Und natürlich ist es geil, dass du denkst, okay, wie abgefahren, es funktioniert voll, dass die einfach Mutter und Tochter spielt. Aber das hat sich dann natürlich auch relativ schnell totgetreten und das ist dann nichts, was dich jetzt hier über 96 Minuten hält, dass du die ganze Zeit denkst, boah, wie flashig. Sondern das hast du dann halt auch irgendwann gesehen und dann hast du aber so viel Leerlauf, der in meinen Augen nicht wirklich was zur Handlung oder zu dieser Auseinandersetzung mit dem Mutterverhältnis beiträgt. Ja, wie gesagt, ich glaube, irgendwo steckt ein guter Kurzfilm drin. So wie er dann ins Kino kam, ist das in meinen Augen nicht.
Hm. Alan Arkush konnte ihm mehr abgewinnen. Ich folgte ihm ja bei Letterboxd, seitdem wir hier Rock'n'Roll High School gesehen haben, ist der Regisseur und Produzent desgleichen und hat ja auch für hier Elvis vs. Nixon war ja auch der Regisseur mit Andro dran und der hat den neben Otto gesehen als einzigen beiden hier in meiner Bubble. Mhm. Und der schreibt dazu, two extraordinary performances by the same actress directed with the precision of a needlepoint. Seine Kritik 4 Sterne also. Mhm. Der fand das rund.
Okay. Ja, du, macht euch, also bildet euch da selber eine Meinung. Mhm.
Otto 3,5. Mhm. Ansonsten bei allen anderen eher schon auf der Watchliste irgendwie, die haben ihn auf dem Schirm, aber nur die beiden haben ihn gesichtet.
Ja, ich fand ihn leider dünn.
Okay.
Also erst recht bei dieser überschaubaren Laufzeit hätte ich was sehr viel Dichteres erwartet. Und dann,
ja, stimmt,
dann mach halt ein Kammerspiel, wo du nur in einem Raum bist und die ganze Zeit Mutter und Tochter hast. Aber mach doch nicht dieses Fass um dieses Haus auf, was dann im Endeffekt nur Schauplatz ist. Also du hättest hier Mystery, kannst du komplett aus dem Genre streichen und der Film würde kein bisschen verlieren. Im Gegenteil, ich glaube, er würde besser dadurch.
Aber der erste Teil ihres anderen Films da kam bei dir ganz gut an, oder?
Ja. Yeah. Ja, weil das war ja auch für mich der Anlass, jetzt da zu skippen und jetzt gleich diesen Film zu gucken, weil ich schon eben, was wirklich hängen geblieben ist, ist, dass das krass deep war. Mhm. Weil es eben dieses Reflektieren von der Jugend und wie habe ich mich damals verhalten und was waren die Einflüsse und so dieses filmische Aufarbeiten von einer Passage des eigenen Lebens, finde ich als autobiografisches Werk super spannend. Und das hat sie bei Souvenir, der auch wirklich langsam daherkommt, aber da hat sie das in meinen Augen gut hinbekommen. Zumindest ist das, was so in der Erinnerung hängen geblieben ist. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich da punktemäßig war, aber ich weiß, dass ich ihn mochte.
Okay.
Aber auch auf keinen Fall ein leicht zu konsumierender Film. Ne? Also das kommt auch sperrig daher und so, aber hier ist eben das Sperrige leider nichts, was dich hinterher befriedigt, weil es dann eine Wirkung entfaltet. Also weißt du, das Sperrige ist nicht so, dass das was dazu beiträgt, sondern es ist wirklich nur sperrig und hilft der Nummer in meinen Augen überhaupt nicht. Aber ja, du, wenn es da Leute gibt, die das anders sehen, ich will jetzt auch niemandem von diesem Film abraten. Das ist definitiv die Sorte Film, wo ich guten Gewissens sagen kann, ist einfach nicht meins. Weil ja, schauspielerisch habe ich hier auch überhaupt nichts auszusetzen. Es gibt ja eben dann noch eine Rolle, die noch mit am präsentesten ist. Das ist eben die Rezeptionistin. Die wird von Carly Sophia Davis gespielt. Niemand, den man kennt, aber die macht ihre Sache wirklich gut, weil die ist halt auch so borderline unfreundlich. Mhm. Also die ist, was die Wortwahl angeht, schon höflich. aber so wie sie es transportiert, die Attitude ist halt übelst lustlos und signalisiert so schon stark, dass sie am liebsten irgendwas anderes machen will.
Schon so ein bisschen die typische Rezeptionistin. Ja. Wirkt zwar sehr professionell und freundlich auf den ersten Blick, aber irgendwie merkst du, das ist alles irgendwie Fassade.
Die hat gar keinen Bock. Ja, ja. Die wird dann immer, jeden Abend wird die von ihrem anscheinend On-and-Off-Freund abgeholt. Und dann hörst du immer nur so ganz dumpf schlechte Techno-Mucke, weil der halt kurz mit seinem Auto vorfährt. Und dann hörst du da halt irgendwie aus der Karre raus. Kurze Unterhaltung und dann fahren die halt zusammen weg. Und ja, deswegen, also beim Sounddesign haben sie sich hier halt schon was überlegt, aber deswegen finde ich das erst recht doof, dass das hier mit diesem Haus irgendwie ein Riesenthema ist, was dann am Ende aber keins ist.
Okay.
Und ich verstehe, weißt du, also verstehe mich nicht falsch, ich verstehe schon diese Idee von Familie, die Geschichte meiner Familie ist auch oft mit einem Ort verbunden, wo sich diese Dinge abgespielt haben. Und natürlich hat ein Ort auch eine Geschichte, die dich mit beeinflusst und so weiter.
Ja.
Ich verstehe den Ansatz. Aber da diese Mystery-Komponente aufzumachen, das ist also mir komplett entgangen, wo sich da wo da die Dinge irgendwie verknüpft werden.
Bisschen zu viel des Guten, okay. Aber gut, ist ja nicht so, dass du dem gar nichts abgewinnen konntest, offensichtlich. Also.
Nee, weil eben, du hast hier ein gutes Schauspieler. Und es war am Anfang auch recht intriguing. Es ist dann, also erst recht, nachdem du ihn gesehen hast, ist es halt so unbefriedigend, weil du denkst irgendwie so, boah, ist wirklich, also ausgesprochen viel Lärm um wirklich wenig.
Ja, verstehe. Schade.
Ja, total. Nichtsdestotrotz, Joanna Hogg macht halt irgendwo ruhige Filme, die es zumindest über Bildsprache hinbekommen, dich reinzuziehen.
Also zweifelsohne talentiert offensichtlich.
Ja, ja. Mhm. Also die macht schon echt spannende Dinge. Und ich meine, ich glaube, dass ich brauche das hier jetzt nicht mehr aufdröseln. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die war ja schon auch sehr früh mit Tilda Swinton befreundet. Mhm. Die hat ja in ihren Abschlussfilm von der Filmuni Tilda Swinton reingepackt, bevor Tilda Swinton irgendwas war. Ne? Mhm. Also lange bevor man die kannte und sie eine Karriere hatte. Und deswegen irgendwo auch cool, dass sie halt immer wieder am Start ist, wenn es darum geht, dass die einen Film macht.
Ja.
Die sind wohl sehr gut befreundet nach wie vor.
Loyal.
Ja. Alright, jetzt Punkte zu The Eternal Daughter. 5,9 sind's auf IMDb. Wie du siehst, nicht alle sind begeistert von dem Film. Die Kritik ist es aber. Der Metascore liegt bei 80. Ist paradox, oder? Und Letterboxd 3,3. Also der Film spaltet schon ordentlich.
Hört sich so an, ja. Ist nicht so leicht. Ich bezweifle, dass ich die Nullerrunde halten kann, aber ich versuche es mit einer...
Wir glauben an dich.
5.
Yes!
Yes!
Sehr schön. 5 wow. It is. Geil. Ja, komm, ey, da können wir ordentlich stolz auf uns sein. Wir haben zumindest mal den Teil mit dem im Anschlussraten fehlerfrei hinbekommen
heute. Fehlerfrei heute, also. So. Wir sind heute beide on fleek.
On fleek. Oh mein Gott.
It's my emotional cheat day. I am removing myself from this conversation.
Hilfe.
Ich muss wegen meinem Job, muss ich schon jedes Jahr irgendwie die Jugendwörter, die nominiert waren, muss ich schon auswendig lernen und gucken, was bedeutet, damit ich da verstehe, was die von mir wollen, wenn die sich was wünschen.
Naja.
Gehört dazu.
Sagt er, nachdem er über uralte Punkbands und einen Western aus den 60ern gesprochen hat.
Tja, ich habe eben mehrere Seiten.
You have the same taste in fun as a 75-year-old man.
Richtig, ja.
Ah, geil. So, jetzt ist aber Schluss mit im Anschlussraten, weil jetzt müssen wir im Vorfeld raten.
Ja, jetzt gerade noch ein Vorfeld für Mr. Pink und seinen Auftragsfilm für diesen Monat, Wild Style.
Yes.
Ein Film, von dem wir beide schon mal was gehört haben.
Ja, das ein oder andere Ding haben wir von dem schon gehört.
Richtig. Und
ich glaube, gesehen haben wir ihn auch schon das ein oder andere Mal.
Gesehen haben wir ihn auch schon das ein oder andere Mal. Und das ist interessant, weil es gibt ja mehrere Wege, wie man diesen Film bewerten kann. Aber ich will mal nicht zu viel verraten. Ja.
Mhm. Also verraten wir nicht, wie wir an die Bewertung rangegangen sind, bevor wir raten.
Ich würde sagen, wir raten erstmal.
Ja, das ist spannender wahrscheinlich, ne?
Ja, denke auch.
Na,
die
Sache
natürlich auch tricky. So, wer will anfangen?
Ja, ich glaube niemand.
Ich glaube auch, niemand will anfangen. Niemand will hier anfangen.
Okay, ich mach's mal wieder, weil ich gehe davon aus, dass ich vorne liege.
Allein oder? Schon, weil du mich verarscht hast beim ersten Mal, genau, und weil du nur durch einen Betrug vorne liegst und wir ja eigentlich Gleichstand hätten, wenn wir bei der ursprünglichen
Was?
Stadt der verlorenen Kinder-Rezension gewesen
so.
Wären.
Ach so.
Und okay. Du dadurch mit einem Sieg gestartet hast, Alleine schon durch diesen Betrug müsst du jetzt.
Ich werde nie wieder Punkte nachreichen, wenn ich mir das nochmal anders überlegt habe. Mann. Ja, okay, ich fange an. Ich habe mir nämlich 8 Punkte für dich notiert.
Okay. Die habe ich mir seltsamerweise auch für dich notiert.
Seltsamerweise?
Ja.
Okay. Dann notiere ich die doch.
Notier mal. Weil es ist natürlich tricky, weil es ist natürlich eine Frage, ob man hier wirklich die Flaws dieses Films sieht und sieht, was hier nicht so gut läuft. Oder ob natürlich das Hip-Hop-Herz hier aufgeht und man einer der großen, überhaupt einen der ersten und großen Hip-Hop-Filme der kompletten Geschichte irgendwie natürlich dann auch Tribut zollen will. Also es
ja.
Ist nicht so leicht.
Sollen wir das raushören jetzt im Laufe der Rezension oder sollen wir wirklich verraten, wie wir das angegangen sind? Mit der Bewertung.
Können wir auch gerne
machen. Oder sprechen wir zum Schluss drüber.
Ja, wie du magst, also. Ich bin da.
Ja, können wir gegen Ende machen.
Können wir
erstmal. Also der Grund, glaube ich, Mr. Pink hat ja immer den Ansatz, dass es da um gesampelte Stellen geht und das ist schon auch ein Film, der natürlich oft gesampelt wurde.
Allerdings.
Also da hat vieles aus dem Film irgendwie später nochmal Verwendung gefunden und er hat uns vor allen Dingen da auf einen Song hingewiesen, weil Mr. Pink führt ja Wildlisten, wenn es um das geht.
Der ist da sehr leidenschaftlich dabei, ja.
Ja, und hat uns eben auch zu diesem Film wieder eine Liste geschickt. Übrigens kann ich ihn gleich mal darauf hinweisen, ein Song, der in einer Liste fehlt, er hat mich gebeten, darauf hinzuweisen. Deswegen habe ich ihn im Vorfeld gefragt, wie es mit der Vollständigkeit der Liste aussieht. Und er meinte, irgendwann ist das ja hoffentlich eine Datenbank, wo wir alle unseren Kram beisteuern können. Und dann wäre das nämlich genau sowas. Aber da war ja zum Beispiel Rakim, New York, nicht drauf. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel, ist für mich so auch eins der prägnantesten Dinger, wo halt hier eine Line aus dem Film gesampelt wurde. Mhm. Aber ihm ging es um die Beastie Boys. Professor Booty sampled nämlich direkt zum Einstieg eine Dialogstelle aus dem Film und die spielen wir jetzt erstmal ein.
Yo, I don't hang out with those guys. Man, I ain't got nothing to do with those dudes.
Man, and I saw your female with them too. What's up with her?
I've been hearing that she's been giving that stuff out to all them graffiti guys.
Yo, shut the fuck up, Chico, man.
Who paint 3 of those mules for some of that ass?
Ja, das legendäre Check Your Head Album von den Beasties. Die Stelle kenne ich natürlich auch gut.
Hm.
Ja, definitiv.
Die ist aus Wildstyle. Warum jetzt irgendwie gerade die, habe ich nie so richtig verstanden. Also bei dem Track.
Ja, stimmt, ein bisschen random. Aber gut.
Ja.
Also besonders auch mit dem Zusammenhang. So von wegen, they're giving it to all the guys und so, das wäre irgendwie auch so Beastie Boys typisch, aber.
Ja, vielleicht, weil er halt am Ende sagt, ich würde 3 Murals zeichnen und malen für so einen Booty. Also, dass das halt der Übergang ist, aber das ist
zu
schon...
Zu den 3 Beasties oder was?
Nein, weil der Song ja Professor Booty heißt.
Ach so, meinst du?
Dass das halt der Ansatz war.
Na. Gut, mag sein, denke ich auch.
Ja. Aber gut, du hast schon gesagt, ist sowas wie der erste Hip-Hop-Film überhaupt.
Ey, wir sollten,
also 82 ist halt auch wirklich früh, wenn es um Hip-Hop geht. Da war Hip-Hop gerade mal 5 Jahre alt.
Das stimmt, ja. Das ist ein sehr frisches Beispiel. Und reden wir noch über die anderen Samples oder belassen wir es jetzt bei den Beastie Boys Ding? Weil ich meine, es ist ja tatsächlich eine sehr umfangreiche Liste an Hip-Hop-Songs, die sich daran bedient haben. Also.
Okay, über welches möchtest du noch reden? Das war halt das, was Mr. Pink explizit erwähnt hat. Und ich meine, also sollen wir jetzt noch erklären, wer die Beastie Boys sind? Oder waren?
Nee, aber wir können ruhig erwähnen, dass dass der Film und allgemein so Stellen aus dem Film definitiv noch in anderen Songs und von anderen Interpreten gesampelt worden ist. Insofern wäre das vielleicht ganz interessant. Also
ja, deswegen frage ich ja, willst du welche aufzählen? Weil ansonsten, dass er zu den meist gesampelten Filmen gehört, das haben wir doch vorhin schon erwähnt.
Ja, ich würde schon sagen, das waren noch ein paar aufzählen, außer jetzt dieses Beastie Boys Beispiel.
Okay.
Also gerade das auf dem Illmatic-Album Nas The Genesis hat es natürlich gesampelt, so der ist auf jeden Fall groß. Mhm. Und dieses A to the K, daraus haben Cypress Hill einen Film gemacht, den ich auch. Einen Song gemacht. A to the motherfucking K, Homeboy. Cypress Hill-Fans wissen Bescheid. Und
klar. You heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the motherfucking K.
So sieht's aus. Und dann noch ein Album, was ich rauf und runter gehört habe. Das MF Doom-Album von 99, Doomsday hieß es, glaube ich, damals, oder? Das habe ich auch sehr oft gehört. Und der hat auch ein paar Skits aus Wildstyle benutzt.
Ja.
Da sind auch super Tracks drauf. Ich glaube, Rhymes Like Dimes, das war doch das Album, oder?
Ich überlege gerade, war das das, wo All Caps drauf war?
War das 99? Ich weiß, dass Tick Tick drauf war, das mit diesem Beatles-Sample. Könnte sein.
Ja?
Könnte sein. Ich glaube, das war 99, ja.
Ja, also klar, aber die Liste an Künstlern ist lang. Aber deswegen habe ich ja vorhin gefragt, wolltest du noch irgendwie auf ein spezielles Sample eingehen oder nur jetzt einfach Künstler auf Listen, die es noch gesampelt haben?
Also ein spezielles Sample würde ich definitiv erwähnen, nämlich dieses Here's a Little Story Must Be Told. Mhm. Das ist ja nur wirklich, was diese beiden Dudes auf dieser Treppe da rappen. Das haben dann wirklich sehr viele Bands irgendwie verwurstet, gerade im Hip-Hop. Also Jurassic 5, Blackstar, Dilated Peoples, Ultramagnetic MCs, Missy hat's benutzt. Und auch im Deutschrap haben wir da so ein paar Beispiele. Die Beginner bei diesem Chili Chili Bang Bang Song haben genau diese Stelle gesampelt. KIZ im ersten Hurensohn-Track von denen war da auch mit drin. Also, und ich glaube, in der Tabelle hat er, glaube ich, Westside Gunn noch nicht aufgelistet, oder? Den ich ja ziemlich feier. Also.
Ja, du, wie gesagt, ich habe da ein paar Sachen gefunden, die in meinen Augen fehlen, aber...
Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber jetzt habe ich aus eigener Erinnerung, so ein bisschen aus eigener Recherche, habe ich jetzt Samples rausgesucht, ohne jetzt mit der Tabelle abzugleichen. Mhm. Und Westside Gunn mit Peppers, falls du den noch nicht drin hast, dann Mr. Pink, kannst du den gerne hinzufügen. Ja. Die benutzen auch Teile aus Beat Street, also...
Ja, und halt unbedingt New York von Rakim.
Definitiv. Also eine viel gesampelte Tabelle und das, was Mr. Pink gesagt hat, wenn ihr auch Sample-Fans seid oder wenn euch Dinge einfallen, die er zum Beispiel nicht in dieser Tabelle hat, dann fragt ihn gerne, weil der schickt euch da gerne die Links und der würde das gerne so als Community aufziehen, dass die Leute das auch nach eigenem Belieben erweitern. Insofern würde ihn das freuen. Ja, das ist, glaube ich, die wichtigsten erwähnt, aber es gibt noch etliche mehr. Aber primär natürlich im Hip-Hop-Bereich.
Ja.
Weil filmrelevant, auch Hip-Hop-mäßig insofern.
Ja, das ist ja klar. Sowieso das Abgefahrene an Wildstyle. Das ist ja mehr Doku als fiktionaler Film. Auch wenn er erstmal im Gewand eines fiktionalen Films daherkommt. Mhm. Aber dadurch, dass du hier halt fast nur auch wirklich authentische Leute und wenig Schauspieler beteiligt hast, kriegt das natürlich einen wahnsinnigen Doku-Touch. Erst recht, weil er halt zu einer Zeit entstanden ist, wo es noch keine Musikvideos gab oder all diese Sachen, so die Künstler kam halt allererst auf und dadurch hast du hier halt echt so die Urgesteine des Hip-Hops, die sich hier halt die Klinke in die Hand geben, das ist schon krass. Also klar sind Sprayer im Fokus, von denen hatte ich schon auch ein paar echt noch auf dem Zettel, aber so rein, was jetzt DJs und Rapper angeht, hast du hier halt echt so die ganz alte Garde. Mhm. Und ich meine, also wie hat Stendemann damals so schön gesagt, das ist halt die Zeit, wo der DJ noch vor dem MC auf dem Flyer stand.
Richtig, ja. Das waren noch Zeiten.
Ja, und das ist halt schon flashig, wenn du dann irgendwie hier Grand Wizard Theodore hast und irgendwie auch Grandmaster Flash und Co. Das ist schon irgendwie cool.
Ja.
Furious 5, Treacherous 3, Rocksteady Crew, die ganzen Leute, so, ich finde es echt cool.
Fab Five Freddy natürlich, der auch irgendwie die Idee des Films hatte, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja, deswegen auch als Co-Autor gelistet und wir haben den Regisseur noch gar nicht erwähnt, wobei das auch einer der unbekannten Sorte. Mhm. Charlie Ahern, der hat nämlich nur 6 Credits und hat halt wirklich, also ich glaube nach dem Film, obwohl das schon dann irgendwie auch so ein bisschen Hit wurde, 10 Jahre erstmal wieder nichts gemacht und dann also vereinzelt da ein Kurzfilm, dann wieder ein Doku, aber halt eben 6 Credits, also schon abgefahren.
Aber du hast vollkommen recht, man sieht auch bei der Beschreibung des Films oder wenn er so aufgelistet wird, so steht auch ganz oft Dokumentation dabei, obwohl es ja eigentlich ein fiktiver Film ist.
Weil es echt eine krass, also sehr schmaler Grat ist bei diesem Film, ja.
Ist es, ja. Und du merkst halt auch, dass es keine Schauspieler sind. Also.
Ja, das ist halt natürlich, das könnte man jetzt eben, wenn man das Ganze wirklich aus dem filmischen Blickwinkel bewerten möchte,
könnte dann man das
muss man das vielleicht ankreiden, ja. Aber also, ich habe es nicht getan, weil ich finde, das, was der Film für Hip-Hop ist, ist irgendwie größer als eine schauspielerische Leistung hier. Also es fällt mir super schwer, das nur als Film zu betrachten.
Ja, das ist es eben. Das ist eben Zeitdokument so. Also von der Warte sehen wir das. Und deswegen können wir über diese technischen Aspekte, die wir bei anderen Filmen vielleicht kritisieren, können wir hier hinwegsehen. Dann sind wir da eh nicht rangegangen. Und ich meine, du hast ja mit Graffiti schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. Ich mit DJing viel und mit der Musik. Und das sind nun mal die, weißt du, Graffiti, Rapping, Breakdance und DJing. Um diese Szene geht es hier halt in dem Film. Insofern, natürlich geht da unser Herz auf.
Ja, vor allem, weil du da halt auch, also die besprühten Züge, die sind ja auch großer Bestandteil. Trends, ja. Sieht man halt auch mal rumfahren. Und wenn du da, dann sind einfach legendäre Sprayer, haben da ihre Tags auf oder irgendwelche ganze Pieces auf die Züge gemalt. Und da sind halt einfach Leute dabei wie Kane One und Cypher und Revolt und so. Das waren halt einfach.
Cypher hat auch das Artwork von dem Wildstyle-Logo, hat er das auch von ihm, oder?
Genau, und so allein dieser Stil, ne, das, weil das ja gerade dann auch im Sprühen in den 90ern, war halt dieser Stil von dem Wildstyle-Logo schon auch so ein bisschen wie so eine Bibel, weißt du?
Voll,
Und natürlich zum Glück, also da hat sich ja viel weiterentwickelt, wie im Rap natürlich auch. Mhm. Aber gerade so dieser Schriftzug von Wildstyle, das ist halt schon auch irgendwo ikonisch und ja, unantastbar. Mhm. Ja, okay, aber die fiktive Handlung, die Sie hier erzählen, die können wir trotzdem mal kurz umreißen, weil das es geht dann doch schwerpunktmäßig um einen Sprayer namens Zorro. Das ist zumindest sein Tag. Mhm. Und der wird auch von einem sehr bekannten Sprüher gespielt. Der Herr heißt Lee. Ja, Quiñones. Und das ist in der Figur eben Raymond, genannt Zorro, wie sein Sprühername. Und der ist so einer der angesagtesten, aber eben auch wohl am schwersten zu fassen, weil niemand weiß, wie der aussieht. Also der hat halt wirklich eine geheime Identität. Der sprüht alleine nachts, ist nicht Bestandteil einer Crew.
Richtig.
Auch relativ unüblich eigentlich. Und das Ganze natürlich in Uptown New York. Mhm. Ja, und jetzt geht's primär darum, dass er eine Lady hat, die auch sprüht, die aber mit einer größeren Crew involviert ist und ist eigentlich so dieser klassische Zwist zwischen Leidenschaft für die Kunst und Privatleben ist, was so ein bisschen kollidiert. Mhm. Also eben erst recht dieses Verhältnis zu Rose. Und dann soll er irgendwann interviewt werden, weil so die Pieces, die er malt, dann doch eben irgendwo für Aufruhr sorgen. Wir sehen die Welt, in der er lebt, immer wieder geil dargestellt durch Clubbesuche, durch irgendwelche Jams, die stattfinden oder durch eben überall wird gebreakt, aufgelegt, gerappt. Mhm. Und da sind eben immer reale Leute am Start. So gehen in den Club und dann ist da halt Busy Bee oder Starsky und so die Rap
die Rocks, Dinge, die Crew breakt dann vorne und so.
Alle schon gehört hat, also x-fach einfach und das ist halt auch alles aus diesem Film, deswegen ist das natürlich schon irgendwie groß.
Alleine schon da siehst du, wie krass dieses Lebensgefühl ist, weil Grandmaster Flash halt immer noch an den Turntable steht, weißt du, und Busy Bee halt immer noch durch die Straßen mit einem Megafon rennt und irgendwie so die Leute voll quatscht und irgendwie sie das Rap-Ding lebt, weißt du, selbst irgendwie 40 Jahre später, also das ist schon krass, wie das so in der Kultur dann etabliert worden ist und die Jungs waren halt die Pioniere.
Mhm.
Und Mädels natürlich auch, da waren ja auch einige bei.
Ja, eben. Und gerade eben dieses Verhältnis zu Rose ist halt über den ganzen Film so ein bisschen Thema. Mhm. Daher auch dieses Sample, das ist eben, da spricht ihn einer der befreundeten Sprüher drauf an, was mit seiner Lady los ist. So nach dem Motto, die ist eigentlich allen anderen Sprühern auch recht nah.
Graffiti-Sprayern gerne, ja.
Ja. Naja, jedenfalls macht dann seine Arbeit so ein bisschen, sorgt für Aufmerksamkeit und dann kommt da auch eine weiße Lady an in einem Auto, passenderweise hört sie Blondie.
Mhm.
Und die will ihn interviewen und über dieses Interview soll er halt ein bisschen mehr, einen größeren Namen bekommen und irgendwann bekommt er dann eben auch die Chance, die Kulisse für ein Hip-Hop-Konzert zu malen. Was natürlich erst recht erstrebenswert ist, weil dann alle seine Arbeit sehen und ja, es ist zum einen auch dieser Konflikt, den er hat, ob er überhaupt aus dem Schatten treten will und wissen will und möchte, dass die Leute wissen, wie Zorro aussieht und ein Gesicht dazu bekommen, weil das ja beim Sprühen halt schon auch in der Kultur verankert ist, dass du halt eigentlich nicht entdeckt werden darfst. Und ich meine, das ist halt mittlerweile ist schon irgendwo lächerlich, ne? Weil für Sprayer damals, das war ja oft so, dass du die krassesten Sprayer, du wusstest nicht, wie die aussehen.
Mhm.
Weil die halt heimliche Dinge gesprüht haben und dann war es da. Und heute, wenn so ein Banksy das macht, flippen sie alle aus.
Mhm. Dabei gab es das schon immer.
Und das, ja, und das, die Dinger, die Kunstwerke sind Millionen wert. Und ich denke mir so, Digga, die haben das einfach früher nachts auf einen fucking Zug gesprüht, Mann.
Mhm.
Aber ja, egal. Also auch das hat sich halt irgendwo in absurde Bereiche weiterentwickelt, wie Hip-Hop an sich irgendwo ja auch. Aber das ist halt jetzt mal grob diese fiktionale Story, die hier aufgezogen wird. In Wildstyle. Und es ist aber dann doch eben sehr viel mehr. Weil, wie Guest schon gesagt hat, das Ganze ist jetzt, wird jetzt natürlich schauspielerisch nicht wahnsinnig getragen von den Akteuren, die wir hier sehen. Es geht echt um viel mehr.
Ja. Also im Grunde ist eine Aneinanderreihung dieser vielen Aspekte des Hip-Hops und wie die sich dann gegenseitig auch befruchten und begegnen und die Jams und so. Und das haben wir ja alles so selbst erlebt, so weißt du, wir waren ja auch viel in dieser Events und haben das ja, sind ja damit aufgewachsen. Insofern tritt der Film praktisch bei uns eigentlich offene Türen ein. Also.
Mhm.
Und Blondie gehört ja, ist schon interessant, weil die sollte ja in der Rolle besetzt werden ursprünglich.
Ja.
Und sie gehört ja tatsächlich zu den gestandenen Musikerinnen, die damals so auf diesen Hip-Hop-Zug recht früh aufgesprungen sind, wo alle gesagt haben, so, ja, das ist irgendwie komisch. Und die hat die Faszination für diese Musik sofort gespürt.
Mhm.
Und er hat ja dennoch Rapture rausgebracht, wo sie ja primär auch rappt und singt ja da auch irgendwie Fab Five Freddy Told Me Everybody's Fly und so,
Als
Lyrics in diesem Song.
Mhm.
Und dass sie hier die Rolle gespielt hat, ist schon lustig, weil sie eben diese besondere Verbindung zu Hip-Hop hatte und das gefeiert hat.
Ja, aber sie ist ja nicht.
Relativ früh. Nee, sie ist es nicht.
Also aber sie hätte es spielen sollen.
Sie hätte es spielen sollen und die haben halt so eine Doppelgängerin von ihr besetzt, die praktisch also gleicher Typ war wie Debbie Harry damals. Ja.
Na.
Hat schon irgendwie zusammengepasst, ey. Ja, war cool, die mal wieder gesehen zu haben. Wird ja seit jeher, seit der Film rauskommt, wird ja ständig irgendwo aufgeführt, weißt du, auf irgendwelchen Jams oder bei irgendwelchen Previews. Das ist ja nur ein Film, der immer wieder gezeigt wird.
Also war zumindest früher so. Ist das immer noch so?
Ich glaube, der wird immer noch gezeigt.
Ja. Meinst du,
ja? Ja, ich glaube, das ist nicht...
Also es gab ja irgendwann, ich glaube 2007 oder wann, eine Überarbeitung. Oder? Ja. Da gab es eine Restauration.
Da haben sie auch diese finale Jam-Szene, da haben sie auch die Tretches 3 und so reingenommen, die sie vorher rausnehmen mussten.
Genau, stimmt. Rechte Gründe. Da gab es rechte Gründe.
Und 2007 haben sie die wieder hinzugefügt, die Szene, richtig. Hast du die Version eigentlich gesehen?
Ich denke, ja.
Ich habe nämlich auf DVD noch die alte Version gehabt, da waren die noch...
Nee, ich glaube, ich habe die neue gesehen.
Du hast die neue gesehen?
Meine, ja.
Okay. Bei mir war es noch die 82-Minuten-Version. Ohne diese hinzugefügten Szenen.
Ja. Ja.
Weil die konnten sich damals natürlich nicht leisten, die ganzen, die schon gestandenen Bands da irgendwie abzufilmen da beim Konzert. Und das war damals ein
Problem. Ja, also das ist aber schon auch was, das muss man halt wissen. Also wenn man jetzt gerade... wie du neulich irgendwie Straight Outta Compton gesehen hat und dann erwartet, jetzt sehe ich nochmal was Vergleichbares über die Ursprünge des Hip-Hop, das darf man hier nicht erwarten. Also das Production Value ist hier wahnsinnig unten.
Das sind zwei Paar Schuhe, ja.
Ja. Deswegen wirkt das halt auch so dokumentarisch. Also.
Aber es ist auch geil, wenn man so, also gerade dieser Sprung so, weißt du, weil du merkst schon damals, die Texte, die rausgekommen sind und die MCs, die halt irgendwie ihre Lines da gespittet haben, da ging es halt primär darum, wie viele Frauen die jetzt flachlegen können und weißt
ja,
du.
Ja,
und
klar.
Dass sie hier
nicht um Drogen pushen und
genau,
sonst
da ging es nicht um Drogen pushen, um Gangscheiß, sondern das, was denen eingefallen ist, ist halt, okay, Party und bla und so ein bisschen so und ich bin der Beste von allen.
Ich bin der Geilste, ich bin der Fleißte.
Ich bin der Geilste, ich bin der Fleißte und genau, und an jedem Block habe ich irgendwie ein Girl.
Ja, und Basketball können war auch noch ganz
stimmt,
gut, ne?
Ja,
das in der Vita zu haben, ja.
Und dann kam halt NWA mit wirklich krassem Gangster-Shit, so weißt du. Und Public Enemy vorher schon mit politischem Kram, also Hip-Hop war ja dann auch sehr schnell im Wandel. So. Und das ist schon interessant, das zu beobachten innerhalb von einem Jahrzehnt.
Ja. Naja, klar.
Also, aber es ist aber cool, eben noch diese relativ naiven Anfänge noch mitzuerleben und so.
Mhm.
Und also selbst damals hatten da Leute definitiv Skills. So. Wenn ich Leute wie Melly Mel damals gehört habe und so, und denke ich schon, Alter, okay, der Typ könnte heute noch irgendwie zeitgemäß mithalten mit seinem Rap. Rakim war ja auch relativ früh am Start und die ganzen Leute. Also.
Naja, so Rakim ist nach wie vor
genau,
aber einer der Besten, wenn er nicht gerade live performt.
Richtig, aber ein paar Sachen von damals, wenn du die dann hörst, denkst du schon so, ja okay, ist halt irgendwie mittlerweile ist das schon putzig eher.
Ja, weil es aber auch immer der gleiche Beat ist natürlich. Ne?
Ja, ja, klar, logisch.
Aber trotzdem, da ist eben noch so viel dabei, das löst eben ja automatisch was aus. So allein diese Bassline, die man immer wieder hört, diese dünn, 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 dünn.
Ja.
Das ist so krass.
Und die sind halt mit Herz, sind die dabei, weißt du, das war für diesen Highlight irgendwie, diese Jams zu besuchen und also auch die Scratches von den DJs und so, das ist ja nun auch alles sehr rudimentär, weißt
klar,
du, damals,
ja,
aber wie krass sie das gefeiert haben und wie die Tag und Nacht da geübt haben, um irgendwie diese Cuts dahin zu kriegen und dieses Cutten zwischen den Platten links und rechts und so, ist schon geil.
Oh, apropos, hast du es mitbekommen, ich habe es neulich mal gesehen, online, es gibt jetzt so visuelle Platten. Gerade zum Scratchen.
Visuell?
Ja. Dann hast du zum Beispiel das Zählen von Chuck D. Na, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hast du die Zahlen auf der, also das ist dann immer so ein Abschnitt mit den Rillen und dann in diesem Abschnitt steht dann 1, 2 und das über die Länge, wo halt quasi die Zahl drauf ist. Ne? Das heißt, du brauchst nicht mehr hören, sondern du kannst dich optisch an die Stelle bewegen mit der 2, wenn du was mit der 2 machen willst oder so. Weißt du?
Okay.
Und dann hast du so ein paar von den klassischen Scratches da mehr drauf.
Die machen es einem aber auch einfach.
Ey, also wirklich, jetzt musst du nicht mal mehr hinhören.
Nee, Alter. Also wirklich, Alter. Jetzt braucht man keine Ohren mehr zum Aufnehmen. Braucht keine Kopfhörer mehr.
Aber wie krass, oder? Also ich meine, als Idee natürlich super geil.
Mhm.
Weil gerade wenn, ich meine, gut, zum Scratchen, das haben eh nicht viele drauf, aber jetzt stell mal vor, es ist ein Szenario, wo du eben unter Umständen nicht optimal eine Monitorbox hast oder, weißt du, so Kopfhörer es nicht tun
klar.
Und sonst was. Halt abgefahren, dass sie überhaupt in so eine Richtung denken.
Ja, es ist sowieso abgefahren, wie weit.
Das war ja noch früher so die Aufkleber an die Stelle gemacht.
Ja, ja, wo, klar, mehrere Aufkleber. Ja, ja. Und dann gibt es ja diese Platten, wo nur so Samples und Effekte drauf sind, die Scratches.
Genau.
Da ist dann alles voll Aufkleber.
Eben, da musst du halt alles markieren, so, ja. Wo du die Nadel hinlegst. Und jetzt hast du das halt einfach auf die Platte gedruckt. Mhm.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch anstatt der Systeme, gibt es ja diese elektrischen Systeme, diese Face heißen die. Mhm. Die lädst du halt auf, wie so ein Telefon, und dann packst du die so in die Mitte, weißt du, wo normalerweise irgendwie in der Mitte der Platte dieses Ding da was rausguckt. Und dann brauchst du keine Nadel mehr. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel auch so bei Locations, wo halt wo die Bühne vibriert oder wo halt die Nadel springt oder sonst was, also wenn die Leute vor dir tanzen oder so, und
ist kein Problem,
hast halt kein Problem mit. Mhm. Das Ding halt durch. Du kannst das Ding auch hochnehmen, du kannst die Platte hochnehmen und kannst daraus scratchen. Ja. Also es ist einfach nur
abgefahren, ne?
Einfach nur ein Instrument, ist wirklich abgefahren. Wie sich das mittlerweile entwickelt hat, ist schon Wahnsinn. Ich habe ja, wo ich angefangen habe, also ich war ja, als ich in New York war, war ich noch komplett auf diesen Vinylfilm. Ich habe ja da richtig viele Platten gekauft und habe ja dann irgendwie wegen Übergewicht muss ich ja dann auch noch irgendwie richtig draufzahlen, weil ich da irgendwie auf der Rückreise 100 Platten und so im Koffer hatte.
Das habe ich ja immer ausgenutzt durch meinen Swissair-Job, den ich da ein Jahr gemacht habe.
Ja, das ist natürlich
geil. Gab es halt keine Restriktionen, was Gewicht angeht.
Das ist natürlich geil, wenn du da Connections hattest. Und dann habe ich, wo ich in New York war...
Ich war die Connection, Alter.
Ja, ja, okay, klar, logisch. Da ist er, seine Steward-Vergangenheit hier.
Kurz ein bisschen den Schmuggler für Vinyl gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ist wie Blow, nur mit Platten.
Ja, Mann.
bisschen harmlos auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich ja meine Helden da besucht, weil Spinbad hat zum Beispiel auch
harmlos, ey. Weißt du, wie lange Leute im Knast sitzen wegen Steuerhinterziehung? Also Schmuggeln,
ich glaube nicht,
da nicht,
dass
wir
jetzt wegen ein paar Platten, dass sich da ein Knast geparkt hätten. Also
ich glaube auch nicht.
Auf jeden Fall stark geworden.
Nee, hat ja gut funktioniert, alles fein.
Ja. Und dann habe ich halt einen Club besucht, wo ich gesehen habe, Spinbad legt auf, und der hat einen Laptop aufgebaut und hat halt schon mit Serato aufgelegt. Und für mich war das.
Wann war das?
2007.
Ach, 2007, ja gut, okay.
Aber für mich war das ein Albtraum. Mhm. Ich sage, der Typ steht da sein Laptop hin, so, weißt du, mein Held, so, weißt du, so aus der Jugend, von dem ich 1000 Mixtapes habe und irgendwie andere DJs, die ich dann besucht habe. Und alle so mit Laptop dabei.
Naja, ich meine, RZA hat eins der Systeme mitentwickelt.
Wirklich?
Ja.
Welches denn?
Es gab doch nur zwei große, oder?
Traktor und Serato.
Serato, ich meine, Serato hat RZA mitentwickelt.
RZA hat da mitentwickelt? Das wusste ich gar nicht. Krass, das höre ich zum ersten Mal. Ja, und irgendwann hast du natürlich die Vorteile dieses Systems gesehen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Funktion dieses Syncs, dass sich die zwei Songs praktisch anpassen aneinander, dass sie nicht irgendwie, dass du nicht den einen Song irgendwie verlierst. Mhm. Das habe ich sofort ausgestellt. Das war das Erste, was ich gemacht habe, diesen Knopf auszustellen, dass ich gesagt habe, Alter, das hat ja mit DJing gar nichts mehr zu tun, nee, so, wenn alles automatisiert ist.
DJ für Idioten, ja.
Eben, deswegen legen ja auch so viele auf, die normalerweise mit DJing nichts am Hut haben. Und das ist halt die Technik, die das ermöglicht, dass das trotzdem einigermaßen okay klingt. Mhm. Finde ich natürlich nicht geil. Da geht so ein bisschen das Handwerk verloren.
Naja gut, ich meine, dein Job ist nun wirklich auch ziemlich gefährdet durch AI und Co.
Auch, ja, klar.
Also das dürfte relativ bald auch überflüssig werden, DJs.
Ja, aber es ist so ähnlich wie diese Diskussion, was die Filmindustrie angeht. Die menschliche Note fällt halt weg, weißt du?
Sich, klar.
So die Interaktion mit dem Publikum, sich was wünschen und so, und eben nicht einfach nur ein Gerät dahinstellen oder irgendwie eine vorgefertigte Playlist. Und solange es die Leute gibt, die sagen, darauf legen wir Wert, solange ist der Job fix.
Mhm. Na gut, und nachher stellst du halt einfach irgendeine Maschine hin, in die die Leute reinreden können, um ihre Wünsche abzugeben, und damit füttern die im Endeffekt nur die AI und die spuckt dann entsprechend was aus.
Ja, aber würdest du, keine Ahnung, würdest du auf der Hochzeit irgendwie so eine Maschine hinstellen oder hättest du lieber einen DJ?
Ja, die Frage. Ich bin doch da eh der falsche Ansprechpartner.
Ja, also. Klar. Aber es gibt halt Leute, die immer noch daran. Ich meine, im Grunde genommen bin ich auch in der richtigen Generation groß geworden, weil als ich klein war oder als ich angefangen habe aufzulegen, da haben ja DJs zum Beispiel auch noch nicht auf Hochzeiten oder Firmenfeiern aufgelegt, sondern da haben die irgendwelche Entertainer da genommen, klar, die irgendwie mit ihrem Keyboard und ihrem Mikrofon angereist sind. Also insofern die DJ-Technik.
Da wurde dann an der Bontempi-Orgel mal kurz die Hip-Hop-Taste gedrückt, ey.
Richtig. Also selbst diese DJ-Provision an sich als Job ist ja noch relativ jung eigentlich. Also. Mhm.
Tja, das kürzeste Gewerbe der Welt, Alter. Ja,
auf jeden Fall.
Pendant zu den Nutten. Schön.
Und eigentlich, ja, gut, mit der,
das
mit
Gegenstück
der,
eher.
Mit der künstlichen Intelligenz müssten wir abwarten, aber letztendlich feiern tun die Leute immer wegen irgendwas. Also insofern ist der Job eigentlich relativ krisensicher. So wie sich die Leute immer die Haare schneiden müssen, machen die meisten auch irgendwann mal Party oder haben irgendwann Lust, irgendwas zu feiern. Also insofern habe ich einen relativ krisensicheren Job eigentlich bisher.
Wenn nicht gerade wieder irgendeine Pandemie kommt.
Wenn nicht eine Pandemie kommt, ja, das könnte ein Problem sein, auf jeden Fall.
Tja.
Okay. Hast du noch was zu Wildstyle?
Nee, du?
Nö.
Und dann können wir Punkte vorlesen.
Können wir auflösen, ja.
IMDb, 7,0. Das stimmt das? Ja, doch.
Ja.
Ja, Metascore ist bei 63 und Letterboxd 3,6.
Auch eine relativ kurze Laufzeit hier, 82 Minuten. Also, ja, weil es da geht, noch nicht mal 1,5 Stunden.
Ja. So, wo bist du gelandet?
8,5.
8,5.
Für mein Hip-Hop-Herz dann doch. Das heißt, der hat schon Stein im Brett, auch wenn ich natürlich die Mankos des Films sehe und denke so, ja gut, schauspielerisch und so ist das schon alles sehr hölzern. Aber es hat natürlich dadurch diesen realen Touch und das wiederum gefällt mir. Und hast tolle Aufnahmen von New York.
Naja.
Ich bin ja von vielen hier ein Fan.
Ja, das geht bei mir sogar noch höher, das Ding. Deswegen, ich bin bei 9.
Du bist bei einer 9?
Ja.
Okay.
Ja, weil ich habe eben auch gesagt, eigentlich müsste das eine 10 sein, weil das halt einfach so das Hip-Hop-Urgestein auch irgendwo ist.
Klar.
Aber es ist dann gerade als Filmfan, ist es nicht leicht darüber hinwegzusehen, dass das hier halt schon auch wahnsinnig hölzern ist alles und so.
Ja, muss man dann schon mit reinnehmen in die Wertung, oder?
Ja, also deswegen wollte ich ja im Vorfeld fragen und ich glaube, meine Antwort wäre nämlich, dass ich da eine Mischung gemacht habe. Also,
das ist bei mir auch, ja.
Ist bei dir auch, okay.
Also als filmischer Sicht betrachtet, oder wenn ich jetzt mit Hip-Hop überhaupt nichts am Hut hätte, wäre ich weit entfernt von dieser 8,5.
Ja, logisch.
Klar.
Eben.
Sondern da spielt natürlich unsere Vergangenheit mit rein.
Aber du siehst und hörst hier halt so viele Dinge, die einfach Urbestandteil von Hip-Hop sind und das, ja, das wäre dreist, hier irgendwie tiefer zu gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist für mich einfach zu wichtig, der Film, wenn es um Hip-Hop geht.
Das ist richtig. So, da ging die Nullerrunde dahin.
Ja, schade für uns beide.
Mhm.
1 zu 0,5 ist die Nummer ausgegangen.
0,5 für Lee, 1 für mich.
Tja, schade.
Ne? Wieder knappe Kiste wie letztes Mal. Immer nur ein halber Punkt.
Immer nur ein halber Punkt.
Mensch, Mensch, Mensch.
Tja.
Tja.
Ja, das weißt ist, doch, du,
da.
Almost doesn't count, was soll ich dir sagen?
Nee, almost doesn't count, ja, natürlich, ja. Muss ich wieder das hier machen.
Du bist ja kriminell zum Mensch, den ich kenne.
Muss ich wieder kriminelle Machenschaften hier machen, um irgendwie ein Erfolgserlebnis zu erleben, ja. Muss ich wieder ein paar Portemonnaies klauen.
Super Idee.
Bei Punkteraten hilft's nicht.
Don't take this the wrong way, but you have bad ideas.
Findest du?
Fast nur.
Aus Frust meine kriminellen Energien einfach mal rauslassen.
Mhm.
Nee, natürlich nicht. Peace, Love and Harmony.
Schön.
So, Folge im Kasten?
Ja, würde ich sagen.
Wollen wir ankündigen, was wir jetzt nächstes veröffentlichen?
Warum müssen wir das ankündigen?
Vielleicht waren wir da nicht professionell. Vielleicht klingen wir scheiße oder sind voll unsicher.
Ach so, meinst du deswegen?
Ja.
Ich glaube nicht, aber können wir trotzdem machen.
Wollen wir auf doof machen, ja, so von wegen so, hier, neues Material von den Banausen. So, ja, so ist das.
Naja, genau genommen ist es neu. Also das, worüber wir sprechen, ist wahrscheinlich nicht neu, aber wir haben es noch nicht besprochen. So gesehen ist der Content neu.
Ja, daran erkennt man es, glaube ich, nicht zwangsläufig am Vorschaubild.
Du glaubst, dass es anders klingen wird?
Ich weiß nicht.
Ja, es sind zumindest noch alte Aufnahmebedingungen gewesen, deswegen... Ja, vielleicht.
Ja, also wir machen jetzt mal, genau, wir sind jetzt mal der transparente Podcast. Ihr kriegt eine
jetzt mal.
Ihr kriegt eine Episode aus der Konserve für Freitag. Das ist nämlich unsere Backup-Episode, die jetzt veröffentlicht wird, weil wir haben jetzt die Tage extrem viel zu tun. Die hat Geburtstag, hat Besuch und danach haben wir zwei wichtige Aufnahmen mit zugeschalteten Kollegen.
Ja.
Und da müssen wir auch eine Menge Auftragsfilme gucken. Insofern kriegen wir das alles jetzt nicht hin in der Woche und wollte jetzt auch nicht ohne die aufnehmen.
Außerdem müssen wir auch endlich mal diese Episode loswerden.
Ja, wir müssen die Episode mal loswerden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ist. Und bin gespannt. Also Freitag kriegt ihr auf jeden Fall, kriegt er unsere, wann haben wir die aufgenommen?
Geilste Werbung ever, ey.
Vor 3 Jahren?
Ja,
vor 2 Jahren?
Ist auf jeden Fall über 2 Jahre her. Ja.
Ja, es muss vor 2 Jahren gewesen sein.
Aber hatten wir das nicht schon mal zwischenzeitlich, dass irgendeiner mit einem der Projekte ankommen wollte, was wir dort besprochen hatten?
Also, ja, hatten wir auch schon.
Weil das irgendwie dann hieß, der steht in der Liste, aber ich kann die Episode dazu nicht finden oder so.
Hatten wir auf jeden Fall auch schon.
Ja, wie auch immer. Aber ja, das ist jetzt leider das erste Mal, oder? Nein, weiß ich nicht. Egal, spielt auch keine Rolle. Es bleibt trotzdem dabei, dass
das
wir regelmäßig...
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir eine Backup-Episode verwenden, weil das einzige Mal, was wir Backup-Episoden veröffentlicht haben, war, als wir gesagt haben, jetzt haben wir eine neue Soundqualität und so, lass mal die alten Episoden so als Specials rausbringen.
Ach so. Mh.
Und da haben wir die veröffentlicht außerhalb der Reihe. Aber
ach, stimmt,
das ist jetzt das erste Mal, dass wir die tatsächlich mal brauchen.
Ja.
Premiere.
Könnt ihr mal sehen. Plötzlich sind wir busy.
Ja, vielleicht nehmen wir noch eine auf und dann können wir die auch nochmal in 2, 3 Jahren senden, mal gucken.
Stimmt. Ja, genau. Wenn wir dann plötzlich zu viel Vorlauf haben, nehmen wir nochmal noch eine Backup-Episode auf und die liegt dann wieder eine Weile rum.
Richtig.
Geiler Plan.
Aber freut euch drauf. Die sind ja trotzdem von Lee und mir.
Ja, aber wahrscheinlich wird da nicht Punkte geraten, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Das ist eine gute Frage, da muss ich mal reinhören. Vielleicht gibt es da keinen Punkt erraten für die Folge.
Ja, könnte sein.
Guter Hinweis. Ja, freut euch darauf. Und danach haben wir dann
Gäste,
ja.
Diverse Gäste
am Start.
Also so divers sind sie nicht, aber verschiedene.
Auf jeden Fall dann Schlag auf Schlag. Also wir kriegen ja dann auch noch Besuch von einem, mit dem nehmen wir auch noch auf.
Das auch noch.
Also ist einiges los hier im Dezember.
Ja.
Nochmal hier auf die letzten Meter in diesem Jahr.
Deswegen, Hektik, überall.
Ja.
Müssen wir ein bisschen runterfahren. So, und bevor wir eben hier irgendwie aussetzen, haben wir gedacht, bringen wir eine Backup irgendwie so.
Klar.
Ja, klar. Du, andere Leute machen dann Winterpause.
Ja, ja, oder sagen dann so, sie Hoffi. Nee, hat nicht geklappt so, diese Woche nichts.
Ach so, ja.
Klar. Nächste Woche dann.
Heute sprechen wir über nichts.
Ja.
Das wäre auch mal, ja, das haben wir neulich schon, das wäre halt der Plot-Twist, ne?
Da wäre uns, glaube ich, auch keiner böse, aber...
Ist Werber mit dem Punkteraten, dann ist recht schwierig.
Ja, ja, das stimmt, das wäre ein Problem.
Na gut, wir machen es ja nicht nur fürs Punkteraten.
Nee, machen wir nicht. Aber wir freuen uns dann, wenn wir mit den Jungs dann irgendwie aufnehmen. Und dafür haben wir jetzt hier gute Action. Wenn Lies Besuch dann weg ist, dann haben wir natürlich mehrere Episoden hintereinander aufzunehmen. Aber dann können wir die Filme zumindest bis dahin aufholen.
Ja, das ist der Plan.
Cool. Das Supporter-Volk soll ja auch die Auftragsfilme bekommen. Und deswegen.
Naja, eben.
Brauchen wir ein paar Tage Luft.
Ja.
Cool. Ja, in diesem Sinne viel Spaß mit der Episode und ja, viel Spaß am Freitag. Und die Supporter und Supporterinnen, die hören wir dann am Sonntag.
Sowieso.
Dann peace out.
Mal raus. Tschüss.
Yo.
Bewegt Bild-Banausen.